geklaut und Scheiße gebaut. Deine Liebsten betrogen oder einfach gelungen. Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl, Beichtstuhl, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Liebe Beichtis, liebe Beichtinnen, es ist der 29. Oktober, 2 Tage vor Halloween. Spürt ihr diese Gruseligkeit da draußen? Spürt ihr, wie sich die Menschen langsam in Zombies verwandeln? Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist der Beichtstuhl am schönsten Tag der Woche. Mein Name ist Ost, ich bin sehr, sehr gut gelaunt. Freue mich auf eine gute, sehr unterhaltsame, mindestens eine Stunde mit euch. Wir werden viel zu besprechen haben. Wir werden über den Metal Fight Club Live sprechen. Die ganze Geschichte ist entschieden. Heißen wir jetzt Hämmerkusen oder Levertom? Wir werden beichten gehen. Zwei Beichten habe ich gerade gehört, die sich tatsächlich auch mit dem Metal Fight Club, mit der Metal Fight Club Woche beschäftigen. Wir werden weiter unsere Reise durch unsere Geschichte machen. Das heißt, wir werden 20 Jahre in diesem Jahr und gehen einfach Woche für Woche unsere Jahre durch und gucken, was da eigentlich so passiert ist, wie sich das entwickelt hat, wie wir wurden, wie wir sind. Heute kommt das Jahr 2011 dran. Bevor wir das aber tun, möchte ich jemanden ins Boot holen, der einfach vor guter Laune gerade sprüht, also eine gute Laute versprüht, so heißt es richtig. In München, in ganz Deutschland ist gerade neblig, nur in München scheint die Sonne und zwar nur deswegen, weil dieser Mann so gut drauf ist. Es ist Süd, den ich aus München dazu hole und recht herzlich begrüße in den Podcast. Hallo.
Ja, hallo, ey. Wahnsinn wieder für diese Einladung. Es ist wirklich so, hier scheint die Sonne, hier ist es wunderschön. Es ist ein schöner Herbstnachmittag jetzt schon. Ausnahmsweise nehmen wir heute ein bisschen später auf. Und apropos Sonne.
Wahnsinn, noch nie so spät angefangen, glaube ich.
Ja, ja. Aufgenommen. Fühlt sich gleich anders an, muss ich sagen. Und wenn das Mikrofon an ist und ich dich dann noch im Deutschland-Trikot vor mir sitzen sehe, also dann geht er, spätestens dann geht die Sonne doppelt auf oder ist dann eben doppelt so nah. Ja, bitte?
Es ist nicht so, dass die Leute denken, ich wäre irgendwie ein verkappter Nazi, der dann einfach an einem random, am Wochentag sich ein Deutschland-Trikot anzieht. Aber ich zeig dir mal, wessen Trikot das ist. Moment. Kannst du es gerne vorlesen direkt?
Klose, es ist Klose. Und Klose ist,
es ist Klose.
Der Trainer vom 1. FC Nürnberg. So schließt sich der Kreis. Und den Nürnberger haben gewonnen, glaube ich.
Wie viel?
8 ist die eine Seite, oder?
8:3, Leute, 8:3. So viel Tore schießt Nürnberg normalerweise in der ganzen Saison, wie sie gegen Regensburg geschossen haben. Und da, die Woche davor, habe ich ja erzählt, bei diesem legendären Derby-Sieg 4-0. Das heißt, wir haben 12 Tore in 2 Tagen. Wirklich, ich bin im falschen Film, ich kann es nicht glauben. Es wird mal wieder Zeit für eine richtige Pleite. Wir fahren jetzt nach Hamburg, ich glaube Freitag oder Samstag, und dann würde ich mit so einem 6:0-Päckchen rechnen gegen uns.
Fährst du mit nach Hamburg? Schaust du es live an?
Nein.
Aber 8 ist wirklich eine sehr hohe Quote, oder wie sagt man, Torabstand, wie auch immer. Das ist beeindruckend. Ja. Das kann normalerweise nur FC Bayern München und Argentinien. Argentinien auch mal in die andere Richtung. Und herzlichen Glückwunsch, sage ich einfach. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich komme zurück zum sonnigen München. Ich bin hier gerade spazieren gegangen, habe viele gelbe und braune Blätter gesehen und mittendrin, ohne Scheiß jetzt, gerade hier so erlebt und ich wollte es nicht erleben, steht ein Mann mit runtergelassener Hose und sammelt zwischen all den Blättern Kastanien ein. Habe ich gerade erlebt, Leute.
Warum?
Ohne Scheiß, ich weiß auch nicht warum. Du wärst hingegangen und hast ihn jetzt gefragt und wärst mit ihm ins Gespräch gegangen.
Nein,
auch hier bin ich wieder
mitgemacht.
Warte mal, da ist hier wieder nackt sammeln? Ist hier wieder nackt sammeln? Moment,
da mach ich egal, mit. Es ist egal, was du machst. Hauptsache die Hose ist unten, Digga. Lass mich bitte mitmachen.
Ja, du hast dir denn die Kastanien auch noch in deine... Nee, sag jetzt nicht. Habe ich gerade so erlebt. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen. Ich habe mich einmal nochmal umgedreht, und ich es wirklich gesehen habe. Ich habe es wirklich gesehen. Er hat einfach weiter gesammelt. Er hat wirklich Kastanien gesammelt mit runtergelassener Hose.
Aber in welche Tasche hat er diese Kastanien rein? Wo hat er sie denn hin?
In dem Moment hat er zum Glück keine gefunden, weil dieser Anblick wurde mir dann erspart.
Kann es sein, dass er vorher gepisst hat und dann hat er sich unter ein bisschen gedacht, oh fuck, der legt eine Kastanie und hatte Angst, dass irgendjemand sie ihm wegschnappt und hat natürlich gar nicht mehr an die Hose gedacht und hat direkt gebückt, die Kastanie eingepackt. Oder Theorie Nummer 2, er hatte unfassbar Dünnpfiff und hat eine richtig große Kastanie gebraucht, um einfach einen Stöpsel drauf zu machen. Weißt du? Zieh den Stöpsel. Zieh den Stöpsel.
Das kann auch sein. Das haben wir die perfekte Überleitung. Das kann natürlich sein. Das ist eine sehr gute Theorie. So weit habe ich noch nicht, also da kam jetzt nichts drauf. Aber das war ein verstörendes Blick für mich. Ein zerstörendes Bild. Blick habe ich gesagt, sorry. Zerstörendes Bild.
Ja, ja.
Ansonsten würde ich sagen, perfekte Überleitung zu unserem Live, Metal Fight Club Live Event am Samstag.
Ach, du würdest direkt reingehen. Du wirst direkt in die Aufarbeitung dieses Events gehen. Ja, können wir machen. Wie hast du es überlebt? Man muss sagen, du kommst frisch aus der Klinik. Wir wollten es vielleicht nicht drüber sprechen. Ich werde mit drüber sprechen. Du hast es übertrieben. Du hast es am Samstag übertrieben. Obwohl du nicht gespielt hast, hast du es übertrieben.
Ja. Ich habe ja so eine Schiene und die soll ich manchmal ablegen und dann war die Show zu Ende und die Party war noch nicht zu Ende und ich habe die Schiene abgelegt und ich glaube, es war ein Ticken zu früh. Hat mich so ein bisschen geärgert und damit ich nicht ganz hypochondermäßig die ganze Zeit rumjammer, bin ich einfach in die Klinik gegangen und wurde von einer sehr strengen Ärztin ermahnt nach dem Röntgenbild, wobei man hat nichts gesehen am Röntgenbild, es war alles noch okay, aber hat gesagt, lass die Schiene einfach noch ein bisschen länger dran, lass die Schiene jetzt einfach mal noch eine Woche dran, dann wird alles gut. Das ist die gute Variante, die schlechte ist, hat jetzt der Ossi schon vorweggenommen. Ja, das ist nervt wie Sau, ich war gestern auch total erschöpft, komischerweise, obwohl ich ja nicht gespielt habe. Ich war mehr Zuschauer, ja. Ich war eigentlich nur Zuschauer bei diesem Event und aber war gestern einfach, wahrscheinlich weil der Arm auch wehgetan hat, dann so eine Mischung zwischen nicht gut drauf und aber was eigentlich so überwogen hat, wirklich, ich war wirklich schwer beeindruckt von diesem Event.
Ich möchte wissen, wie fandst du es? Wie hat sich's angefühlt unten? Du warst ja die ganze Zeit eigentlich unten, ne?
Ja.
Also haben dich die Leute erkannt?
Ja, die haben mich erkannt, haben immer wieder mal rüber gelächelt. Ich kann sagen, es gab mitten in der Bühne gab's so eine B-Stage, also eine kleinere Bühne, auf der der Tetzel agiert hat und moderiert hat. Und neben dieser...
In dem Fall war es eigentlich die C-Stage.
Eigentlich war es die C-Stage, du hast vollkommen recht. Wir hatten zwei große Bühnen gegenüber und in der Mitte dann eben noch den Tetzel mit dieser C-Stage. Ja. Und neben die C-Stage, dann an die Wand gebaut, waren diese Techniker-Ecke, die wirklich riesig war. Da komme ich auch später gerne noch drauf zu sprechen, weil das war wirklich eine technische Herausforderung.
Wurde da hinten eigentlich gegrillt? Also wurde da gegrillt? Wurde da irgendwie, wurden frische Getränke serviert? Also, oder kühle Getränke serviert? Wie ist die Stimmung am FOH-Platz während so einer Show?
Du lachst jetzt, das ist echt alles hochinteressant. Es ist keine angespannte Stimmung, überhaupt nicht, aber es ist alles andere als Partystimmung. Also da ist schon jeder sehr konzentriert. Auch unsere Techniker. Ich habe jetzt kein Havanna Express, heißt es ja bei uns, wenn mal irgendwie so ein Tablett mit Havannas oder Drinks vorbeikommt, habe ich überhaupt nichts in der Art mitbekommen. Es gab einen Kasten mit Bier und Softdrinks und ich hatte so den Eindruck, die Bier waren überhaupt nicht angefasst. Nur Softdrinks wurden geleert, Wasser wurde getrunken. Sehr konzentrierte Stimmung. Im Prinzip waren da wirklich 5 Techniker, teilweise 6, die wirklich hochkonzentriert da alles, was wir so geleistet haben oder leisten wollten, dann mitgetragen haben. Die mussten ja dann dauernd umschalten, ich kenne mich nicht aus. Und ich bin ja dann jemand, wenn er langweilig ist, der dann Techniker auch voll labert und es aus Spaß so besser weiß.
Das mögen Sie. Gemerkt, haben Sie auch so ein Schild, bitte nicht mit dem Busfahrer sprechen?
Das haben Sie hängt nicht. Das so ein? Aber ich hab schnell gemerkt, dass ich einfach meine Fresse halten soll. Also das habe ich ganz schnell gemerkt.
Ich finde es schade, dass du nicht rausgeflogen bist aus dem FOH-Platz. Wäre geil, wenn sie dich einfach rausgeschmissen hätten, so nach dem vierten. So, Alter, jetzt reicht's, verpiss dich von hier wirklich. Nee, geh hinter die Bühne, neben die Bühne oder was auch immer. Aber wie ist das Gefühl, seine eigene Band anzuschauen von unten?
Ja, also fühlt sich das
so strange an, wie man sich das vorstellt, oder ist es am Ende dann doch ganz gewöhnlich und so, wie man eigentlich das so gedacht hat, dass es ist?
Also es ist viel gewöhnlicher, als ich es gedacht und erwartet hätte. Ich war natürlich beim Soundcheck auch schon da gestanden. Du fieberst bei manchen Sachen mit, wo ich mir nicht sicher war, ob die jetzt gut werden. Also zum Beispiel, also es war ja nochmal ein Special.
Zum Beispiel bei allen Solis, die ich gespielt habe.
Ja, wobei ich bin ganz ehrlich, ich war mir unsicher, was die Kommunikation angeht. Die Kommunikation vom Tetzel an die eine Bühne, vom Tetzel an die andere Bühne und zwischen den beiden Sängern oder wer halt noch mit auf der Bühne gesprochen hat, rüber zur anderen Bühne. Ob das hinhaut, ob das ankommt, ob da Flow da ist oder ob das sehr stockend ist. Das waren die Momente, da habe ich so ein bisschen mitgefiebert. Ob jeder irgendwie auf dem Schirm hat, was so als nächstes kommt. Das waren, ja, so, das waren so für mich die spannenden Momente. Und die ersten Dreiviertelstunde war ich schwer beeindruckt. Ich war wirklich, ich stand mit dem Grinsen da, ich habe um mich herumgeschaut und es waren nur Menschen mit Grinsen in dem Publikum gestanden. Tetzel war eine Macht. Mit Tetzel kommt auf die Bühne und er ist ein Raunen durchs Publikum gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt.
Es war echt beeindruckend. Ein bisschen was, ja, aber es hatte was, ein bisschen was von Wrestling.
Ja,
voll. Also, genau, also man sieht, ich finde das Intro, also mit das Schönste an diesem ganzen Event war das Intro. Du hast ja dieses Intro gebaut aus unserer Beistuhl-Intro-Musik. Das hast du irgendwie so ein bisschen verlängert und so. Und dann haben die, ich weiß nicht, ob das schon fest installiert ist in der Posthalle in Würzburg, was übrigens die perfekte Location für dieses Event war.
Ja.
Aber irgendwie waren diese Lichter dann von oben und es kommt top, 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 top. So diese Mucke und die Lichter gehen mit an. Und das war wirklich so eine fucking Gänsehautstimmung.
Das habt ihr alles mit angeschaut, das habt ihr alles mitbekommen.
Nein, ich habe das beim Soundcheck gesehen. Ich habe es davor natürlich nicht, also während der Show nicht gesehen.
Ja, okay, okay.
Weil wir hinter dem Vorhang standen. Aber beim Soundcheck sah das schon sehr beeindruckend aus. Und dann muss man dazu sagen, wir sind ja ganz ehrlich in diesem Podcast, wir hatten ein bisschen Angst, die Halle ist relativ groß, sehr groß.
Ja.
Die Vorverkaufszeit, Vorverkaufsspanne für dieses Event war ultra kurz, viel zu kurz eigentlich. Ja. Sowas sollte man nicht machen, das ist Mitte, Ende Juli sind wir jetzt damit raus. Eineinhalb Monate, also eigentlich Harakiri, alle haben abgeraten davon, mach das nicht, das ist zu kurz, das wird nichts. Das war tatsächlich so die Stimmung, wir haben gesagt, nein, wir möchten das unbedingt machen, glauben dran. Und dann denkst du dir, okay, die Bühnen sind schon fertig, also wir sind so reingegangen am Tag vorher, wir haben uns alle am Tag vorher getroffen und haben dort eigentlich zum Proben, was wir aber nicht gemacht haben, aber zumindest wurde der Soundcheck gemacht und es wurde irgendwie die technische Seite irgendwie fertiggestellt und wir gingen dann alle zusammen unfassbar lecker essen zu einem Kroaten in Würzburg. So, das war die eine Seite, aber auf jeden Fall, glaube ich, hat da jeder das gleiche Gefühl, dass er in diese Halle reinkam, erstmal so, fuck. Ist das groß? Sind die Bühnen weit auseinander.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Bühnen waren brutal, also wenn die Halle leer ist, brutal weit auseinander. Und da hatte ich auch Angst. Kann da Stimmung aufkommen? Kann da Kommunikation überhaupt stattfinden? Flow entstehen?
Genau, und dann fällt der Vorhang. Und ich muss aber sagen, es ging schon vorher. Ich spring mal kurz 2 Stunden vorher in die Backstage. Als ich unten angefangen haben, Leute zu versammeln. Und man gemerkt hat, dass es, ich habe es an diesem Tag immer beschrieben mit den Worten, das war wie ein friedliches Derby. Das war, als hätte Nürnberg gegen Fürth gespielt, aber mit guter Stimmung. Es waren so, dass du, und die Schlange der Menschen, also die Schlange der Leute, die sich da angestellt haben, die war genau unter unseren beiden Backstage-Räumen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, da nochmal DJ H zu spielen und irgendwann die Box rauszustellen und zumindest die 3 wichtigsten Songs des Abends, Flippers, Pogo Girl und Rudelstrudel, zu spielen. Und unten hast du schon gemerkt, wie es brodelt. Es gab Hämatom-Fans, Hämatom-Anfeuerungsrufe. Am Anfang tatsächlich noch sehr zaghafte Fersengold-Dagegen-Rufer, die sich aber immer mehr wurden. Ein bisschen Rocky gegen Drago in Moskau.
Die kennen das ja nicht. Die kennen das ja nicht. Das ist also,
ja. Das ist so diese aggressive Stimmung.
Ja, ja, so verwöhnte Fans, die halt so ein bisschen mitklatschen beim Konzert. Nee, sorry. Aber hier durch die Hämatom-Fans. Hämatom-Fans grundsätzlich muss man sagen, sind brutal laut. Das musst du erstmal lernen. Ich bin mir auch sicher, dass alle Fersengold-Fans total heißer waren am nächsten Tag. Hämatom-Fans nicht.
Nein, das Geiste war eigentlich, als Detzel aufgerufen hat, wo sind die Fersengold-Fans? Und also, du hast halt nur Frauenstimmen gehört. Und wo sind die Hämatom-Fans? Ich würde sagen, es ist ja, man misst ja so auf einen Quadratmeter 2-3 Fans. Normalerweise, es gibt ja irgendwie so einen Schlüssel. Ich glaube, dass auf einem Quadratmeter Fersengold-Fans irgendwie 5 Mann mehr draufpassen als bei Hämatom. Sind schon eher Männer. Große Männer mit
kräftige, Bären. Kräftige, starke Männer. Wie wir sie lieben, wie wir sie brauchen. Auf jeden Fall.
Genau, aber sehr liebenswert alles, die ganze Stimmung. Und dann ging das los und der Vorhang fällt, wie gesagt. Und dieser Moment, als ich gesehen habe, fuck, ist das voll. Fuck, was geht hier ab? Wir mussten sogar später anfangen, weil wir die Leute einfach nicht reingekriegt haben. Es waren so viele Leute, dass die einfach nicht abgewickelt werden konnten in der Zeit. Das war schön. Und dann ist der Vorhang gefallen.
Super.
Und dann ging es los und ich habe schon im ersten Moment gemerkt, oh, das wird ein ganz besonderer Abend. Wir sind Gott gespielt und ich hasse dich zu lieben. Ich wusste, okay, das wird ein besonderer
Abend. Dass es ein besonderer Abend wird, das ist mir vor allem dann, was du erzählt hast, bei diesen Warteschlangen klar geworden. Als die sich angefangen haben, so aufzuheizen, damit habe ich so gar nicht gerechnet oder habe ich auch nicht so drüber nachgedacht. Und dann wurde mir klar, na logisch, also auch im Publikum wird dieser Fight natürlich von Anfang an ausgetragen. Ja. Und jemand meinte dann noch, das war natürlich so geplant, aber auch nicht so 100% bewusst, dass jemand meinte am Schluss noch, es war so schön, dass am Anfang gab es so diese zwei Lager und am Schluss waren dann alle Fans für alle da. Und das war schon natürlich, weil wir auch gemeinsam einen Flipper-Song gespielt haben und bei Es regnet Bier dann auch nochmal alle Musiker eben bei uns auf der Bühne waren, aber dass das auch von den Fans so mitgetragen wurde. Und das habe ich auch während der Show dann immer mehr gemerkt. Ja. Am Anfang war das so voll, nee, wir bleiben auf unserer Hälfte und irgendwo waren das, hast du ja auch gemerkt, dann als Fersengold so ihr Finale gespielt haben, am Schluss dann nämlich nochmal zwei Songs Vollgas gegeben, dass auch aus der Hämatom-Seite voll zugejubelt wurde und dann zum Finale dann eh alle zu uns rübergelaufen sind und so. Das war schon eigentlich dramaturgisch im Nachhinein. Du weißt ja immer nicht, wenn du sowas planst, wie das
hinhaut. Ob das aufgeht oder nicht, ne?
Ja, ja, ob es aufgeht, würde ich sagen, voll aufgegangen. Ist voll aufgegangen. Und dann muss ich auch noch sagen, und ich bin wirklich raus. Und eigentlich bin ich echt, mir reicht ein Live-Konzert oft schon nach einer Stunde. Und ich war skeptisch gegenüber der Sache gegenüber, nicht skeptisch gegenüber euch, aber ich wusste von diesem Risiko, du bist Fan einer Band, willst du das wirklich, so zwei Bands, die so abwechselnd spielen? Und ich bin rausgegangen mit dem Feeling, boah, das war jetzt echt Konzerterlebnis 2.0. Das war, die Messlatte, die wurde jetzt höher gehängt. Das ist total abgefahrenes, geiles Entertainment gewesen. Muss ich jetzt uns allen selbst auf die Schulter klopfen.
Ja, ich hab noch nie so zurückgenommen bei einer Show wie bei der, weil ich einfach vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen, als das konzipiert wurde, nicht konnte. So, ich war geistig nicht in der Lage, das zu machen, weil ich einfach wirklich erschöpft war und einfach Urlaub gebraucht habe und habe das dir überlassen. Und du hast es wirklich in eigener Regie zusammen mit Dan gemacht. Wirklich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich da irgendwie so das auch so was Wichtiges so übernommen abgegeben habe. Und habe mich dann auch nicht eingemischt. Und skeptisch war ich nicht, aber so gespannt, wie das so funktioniert. Ich muss sagen, das Kompliment, das habt ihr wirklich ganz, ganz gut gemacht, ganz, ganz toll gemacht. Also super aufgegangen. Es gibt so mehrere Bilder von diesem Abend, die mir in Erinnerung bleiben. Also einmal gibt's den letzten Song, den Fersengold gespielt hat. Ich weiß nicht mehr welcher. Eike steht auf einer Kiste im Publikum und es geht ein Circle Pit um ihn herum ab. Und dann schaue ich hinter und denke mir, fuck, ist das geil, ja, richtig großer, fetter Circle Pit. Und dann schaue ich aber rum zu uns und es war ja sehr dunkel in der Halle, ne, also wenn wir das Fersengold gespielt haben, war unsere Bühne wirklich stockfinster. Und du hast in dem Finsteren, es war wirklich richtig, richtig dunkel und trotzdem hast du gesehen, wie bei uns auch ein Circle Pit entstanden ist und unsere komplette Reihe 3 bis 23 in kompletter Dunkelheit ein Circle Pit veranstaltet hat. Da habe ich gedacht, oh fuck, Alter, das ist was richtig, richtig Besonderes hier. Das ist der Punkt. Ich habe mir nicht nehmen lassen, eine Verabschiedung zu machen. Das habe ich auch das erste Mal nach 20 Jahren in der Atomgeschichte.
Und die war gut.
Dieser Spruch, ja, weil Tetzel damals gesagt hat, das ist für mich so der Spruch der Metal Fight Club Folge Staffel 2, als Tetzel gesagt hat nach dem Quiz, Nord hat zwar gewonnen, aber verloren hat der Heavy Metal. Und ich finde, wir haben uns das wieder zurückgeholt. Mir war wichtig, das zu sagen. Der Heavy Metal ist wieder da. Wir haben den zurückgeholt. Und es war das heißt, auch die Stimmung, die war so ausgelassen.
War das ein spontanes Ding von dir? Oder hast du das schon während der Show gedacht? Das willst du heute noch loswerden?
Nee, das war natürlich spontan. Und dann fand ich diese Stimmung.
Super.
Die Stimmung war so ausgelassen. Also, wie gesagt, wir haben. Du hast gemerkt, als Flo dann plötzlich bei uns auf der Bühne auftauchte, dieses Grinsen im Gesicht und er kommt zu mir und sagt, Alter, das ist der Oberwahnsinn, das ist der Oberwahnsinn, ihr müsst das nur mal machen, ihr müsst das wieder machen, das ist sowas Einmaliges und Besonderes, ihr müsst da dranbleiben, ihr müsst das weitermachen und so. Und auch Malte, jeder hatte ein verdammtes Grinsen im Gesicht und ich muss echt sagen, das war jetzt... Du denkst, du hast irgendwie, das wiederholt sich alles und machst immer diese ganz normalen Standardblöcke. Du bringst ein Album, gehst ins Studio, schreibst ein Album, veröffentlichst das Album, machst Promo dafür, gehst auf Tour, spielst Festivals und dann dreht sich das Rad wieder von vorne. Und es ist schön, dass man sich selber auch nach 20 Jahren noch irgendwie mit solchen besonderen Shows überraschen kann, dass man was erlebt, was man so in der Form noch nicht erlebt hat. Und ich brauche bei sowas immer wirklich zum einen, um das zu verdauen, um es zu verarbeiten, aber ich trage das auch, das hilft mir. Ich war gestern total im Arsch, weil Nord und ich natürlich die Einzigen waren, wie immer, die durchgezogen haben, die Party gemacht haben. Ich war gestern richtig im Arsch, aber es hat mich so getragen, diese Stimmung, das erlebt zu haben, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich kaputt bin und dass mir scheißegal ist, dass heute Montag ist. Es gibt durchaus sehr viele andere Montage in meinem Leben. Aber das, ja, war gut.
Ja, ist auch schön.
Genau, ich gönne mir sogar zur Feier des Tages ein Original Paulaner Spezi, Leute. Cheers.
Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Genau, und während man sowas plant, hat man ja auch immer wieder, da kommen natürlich so Zweifel. Oder man denkt sich dann auch, wieso tun wir uns das jetzt schon wieder an? Man könnte doch einfach
warum wieder
normale,
dieser Mehraufwand, ja.
Ja, genau, weil es einfach
wirklich ein krasser Mehraufwand. Ja, aber da bist du, glaube ich, auch Weltmeister auch darin, zu sagen, warum, ich will doch einfach nur Musik machen. Ich
ja,
will
ja,
doch einfach nur
voll.
Musik machen.
Du willst, naja, weil man will doch einfach nur Musik machen. Und dann denkst du dir, irgendwie Konzerte und dann echt mit der Technik auch so viele Calls gehabt und wirklich am Vortag haben die ja noch so überlegt, wie schaltet man das eigentlich? Also jetzt, man kann ja jetzt wirklich großes Lob an die Technik. Es gibt zum Beispiel folgendes Problem, das ist angesprochen. Flo kommt, also Flo hat ja ein Monitoring, das heißt der Stöpsel im Ohr, um sich auf seiner Bühne zu hören und er hat eine Geige, die er natürlich auch auf seiner Bühne verstärkt haben will. Dann kommt er mit seiner Geige und seinem In-Ear rüber auf unsere Bühne und will sich dann aber über unsere Anlage hören, also in ihr läuft dann über unsere Anlage, beziehungsweise über deren Anlage, das wird dann aber über ein langes Kabel oder wie auch immer, zu unserer Anlage wieder rüber, also verkabelt, also im Prinzip geht sein Funksignal wieder zurück zu seiner Bühne, dann wird es mit einem Kabel zu unserem Monitortechniker eingeschliffen und da gehört, und ich verstehe es dann teilweise auch nicht
in
mehr.
In Echtzeit, und man muss ja sagen, du hast ja so ein krasses Delay, das heißt, wenn wir die Stöpsel drin haben, also wenn wir uns selber hören auf der Bühne, haben wir auch teilweise Fersengold gehört, je nachdem, was man dann sich so gewünscht hat. Sobald du es aber rausgezogen hast, kam der Sound von Fersengold ungefähr, ich würde sagen, eine halbe Sekunde bis Sekunde ja. verspätet an.
Totale
und das alles auszugleichen. Totale Psychoterror. Und das aber alles auszugleichen. Teilweise die beiden PAs von links und von rechts, was technisch gar nicht so einfach ist, dass sie sich, du beschallst sie praktisch gegenseitig, dass es gut kommt, dass da kein Delay entsteht, dass man das irgendwie nicht doppelt, dreifach hört. Das ist schon echt eine Herausforderung und die haben die mit Bravour gemeistert. Das ist
wirklich, mit Bravour. Und dann gibt es ja auch die Securities hatten ja viel zu tun, die Leute rüber zu begleiten, Instrumente teilweise rüber zu tragen und so, das habe ich dann so am Rand mitbekommen. Auch hier, das hat ja alles sau gut geklappt, muss man sagen, ne? Es gab nie einen Hänger oder so.
Das hätten wir nie etwas anderes gemacht. Das hätten wir nie etwas anderes gemacht.
Also da muss man auch, also ich habe mich zum Beispiel um keinen einzigen Security gekümmert. Ich weiß gar nicht, wer das so macht. Auch hier Lob an denjenigen.
Das macht die Julia übrigens.
Jürgen, Julia. All diese Leute.
Na, warum Jürgen? Was hat denn jetzt mit Jürgen zu tun?
Na, Jürgen Julia macht schon der macht, glaube ich, auch Securities teilweise für Drumsurfing und solche Sachen. Alles perfekt geklappt.
Ganz kurz, um dich aufzuklären auch, dass du weißt, wie so eine Show von Hämatom funktioniert. Es gibt die Judas, unsere Tourmanagerin, und die hat vor jeder Show ein Security-Briefing.
Ah ja.
Da sagt sie allen Securities, was sie zu tun und wann sie es zu tun haben. Danke, okay. Julia.
Danke, Julia, dann. Ich dachte, das machen andere Leute. Ich dachte, diese Securities merken es von alleine.
Ach so, ja,
ja
das kann
gut,
natürlich sein. Ja, weil sie unsere Stories gucken.
Nee,
dann saß ich gestern, weil ganz kurz nochmal zum Abschluss, dann saß ich gestern in meiner Hütte abends, habe ich mir nicht nehmen lassen, darum so ein bisschen Nacht zu feiern.
Schön.
Und hab mir
alleine?
Alleine. Ja. Und dann habe ich mir die Story von Tag zuvor, also die unsere Instagram-Story angeschaut, habe mir wirklich ein Bier aufgemacht, die Kippe dazu, habe mir einfach die Story komplett in voller Länge, was so einmal im Leben vorkommt bei mir, angeguckt und ja, hatte einfach ein Lächeln im Gesicht.
Ja, hat er Nico auch schön gemacht. Alles wirklich einfach ganz schön. Dann noch großes Kompliment von mich an den Vater, der direkt am FOH-Pult stand und 2,5 Stunden seinen Sohn auf den Schultern durchgetragen hat. Da war ein Sohn und der war aber jetzt nicht mehr 3 Jahre alt und hat, keine Ahnung, 8 Kilo gewogen.
Sondern ihr 33, Alter.
Er war 33, leicht übergewichtig und war 2,5...
War 2,5 Meter groß.
Ja, genau. Und wirklich 2,5 Stunden auf den Schultern des Vaters. Das
so ein
fand ich
bisschen wie bei Verrückt nach Mary. Der Bruder, der so ein bisschen geistig, was heißt ein bisschen, der geistig behindert ist und mit 33 immer auf die Schultern von Ben Stiller draufspringt. Genau so ungefähr stelle ich mir jetzt das Bild vor.
Ja, also das war wirklich, ich habe immer wieder so rübergeschaut, hat er den jetzt immer noch auf den Schultern, muss er nicht mal eine Pause machen. Ich war zweimal kurz weg, kann sein, dass er da kurz mal runtergetan hat. Kann
nee, da sind sie einfach nur kurz pissen gegangen. Übrigens ja, in der gleichen Position.
In der gleichen Position, es werden auch inzwischen für diese Situationen Pissoirs jetzt zweistöckig aufgehängt. Das fand ich schwer beeindruckend, weil ich hatte ja auch schon mal einen Sohn, ein Konzert auf den Schultern. Ich würde sagen, nach zehn Minuten habe ich ihn runtergehauen.
Ja, und vor allem, egal wie klein und schwer sie sind, ich habe das wahrscheinlich das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe, ist meine Tochter, die war damals... Lass mich kurz überlegen, das war vor Corona 2019, die war damals so 6 Jahre alt. Und ich, ja. Die ist mir wir waren am Campinggelände und haben uns aber mit Freunden am anderen Campinggelände getroffen und die ist uns da eingeschlafen. Und ich musste sie, das waren so 1,5 Kilometer, würde ich sagen, nach Hause in unser Campingzelt tragen. Und da habe ich gedacht, mir fallen die verdammten Arme ab, Alter. Das ist so ein Mensch.
Krass.
Und zwar egal wie schwer er ist, er ist so unglaublich heavy. Da musst du wirklich Power aufwenden, um ihn zu tragen, weil es auch so ungelenk ist. Ja.
Wenn er jetzt irgendwie zwei geile Griffe hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen vielleicht. Mhm. Aber ansonsten, ist so ein Mensch echt, obwohl er nur aus Wasser besteht oder gerade deswegen brutal schwer. Also seitdem mache ich auch keine Bergwanderung mehr mit faulen Kindern. Ja, ich glaube, wir haben alles
Gut,
Wichtige,
oder?
Essentielle von diesem Abend genannt. Wie gesagt, wer nicht dabei war, einfach Pech gehabt. Und das sage ich selten von uns selbst. Auf deine Frage zurückzukehren, wie ich das eigentlich auch fand, mich selbst anzuschauen, das ist schon hochinteressant. Ihr habt das echt gut gemacht, ihr habt das wirklich gut gemacht. Anfang ein bisschen verkackt, da hing kurz der Kabuki. Das war natürlich der allererste Eindruck. War halt ein bisschen zu spät. Für viele war es, glaube ich, in Ordnung. Für mich als Profi haben wir gedacht, wenn jetzt für Fersengold der Anfang wieder total perfekt klappt und bei uns nicht und sich das durch den ganzen Abend durchzieht, dann muss ich das Trinken schon am FOH-Pult anfangen. War aber dann nicht so.
Mir wurde aber nicht gesagt, weißt du, wer schuld war? Wurde dir gesagt, wer schuld war? Ich habe das angesprochen bei Jarek. Ich habe es vergessen. Ich habe gesagt, wer war schuld? Und er hat mir das gesagt und ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht mehr. Aber das war die Zeit, als ich getanzt habe, ganz alleine in der Backstage. Das war übrigens ein sehr lustiges Bild. Du bist relativ früh nach Hause. Und ich war so laut, dass ich die Backstage leer gespielt habe. Und die letzte halbe, dreiviertel...
Die Musik war aber nicht so laut, sondern dein Gesang war so laut.
Ja, ich war unglaublich heiser gestern. Aber, und dann war das Bild war folgendermaßen, um mich herum waren so, also in der Backstage, immer so an der Wand entlang waren so Couchen und Stühle. Die waren auch besetzt, die waren auch belegt. Die Menschen konnten sich nicht unterhalten, weil es einfach zu laut war. Und ich war mittendrin und habe getanzt alleine und dazu gesungen.
Geil. Aber man muss sagen, deine Groupies standen noch im Gang. Es waren 45-jährige Männer. Groß gewachsen. Ja. Die haben auf dich gewartet. Die hatten sie auch noch nicht, also die haben gewartet, wen du aussuchen wirst von ihnen. Die standen Schlange, als ich gegangen bin.
Ich habe sie alle mitgenommen.
Wieder mal alle mitgenommen. Sehr, sehr schön.
Wie immer. Gangbang heißt Gangbang. Wenn Papa Gangbang verspricht, dann hält er sich an den Gangbang. Gangbang. So, dann haben wir es. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt zu den Patreons. Leute, wir machen heute noch was anderes. Wir werden auch diese Vorwürfe gleich entkräften oder beziehungsweise aufklären, die im Raum stehen. Fersengold hätten beschissen. Das wird Teil, zumindest bei mir, der Beichte sein. Und werden dazu uns gleich nochmal äußern. Genau, ansonsten gehen wir zu den Patreons. Es gibt eine Plattform, die heißt patreon.com. Und wenn ihr da noch ein Slash und dahinter ein Beichtstuhl dazu packt, dann landet ihr auf unserer Patreon-Seite und da könnt ihr uns mit Geld unterstützen, damit wir uns Menschen wie Tetzel leisten können, die dann für uns Konzerte moderieren.
Genau, und wer uns da unterstützt, der wird namentlich genannt, vor allem die oder nur die leider, die ganz viel Geld hinterlassen. Aber wenn man jetzt nicht so viel Geld hat, ist überhaupt kein Problem, dann wird man zwar nicht namentlich genannt, kann uns aber eben unterstützen. Also, ein großes Dankeschön geht raus an Adam Ivan Kubitsch, an Charlie, an Anke, an Benji, an Captain Hösch, an Knobilis. Wüsstest du jetzt, was jetzt schon, kannst du es schon so auswählen? Wüsstest du jetzt, was jetzt kommt?
Dieser Schweizer. Knobilis und dann kommt Seth Starkyang oder wie heißt der?
Nee, noch nicht. CRLX.
Ja, CRLX. Krobis. Achso, okay. Keine Ahnung, Alter. Was weiß ich.
Crosses Hawk, der Strobi, die Malerin und der Steinmetz, Emi Trockhau, Freddy Radonski, Ghost Snippers, Herr und Frau W. aus Off, Ivo Pivo. Ich bin heute mal wieder einarmig unterwegs, deswegen muss ich hier... Jens K., Chocorino, Judge Dredd, Julia und Stefan, Karin, Carsten, Köbi, Linda, Wolter... Es geht weiter, dann haben wir Martin von Planet Rammstein, Matthias Scheer, Mehlstreit, Mrs. Crab, Nathan, Chrissy, Philipp Aramian, Rapture Delta, Sascha, Saskia, gibt's doch nicht, wieso muss ich denn so oft scrollen, Leute? Sugar Monet, Sven Held, Tim Reinhold, West wünscht allen Beichtis frohe Ostern. Okay. Daniel, der Marcel, der Osti rockt. Natürlich rockt er. Wenn einer hier bei uns rockt, dann ist es Ost. Und vor allem, wenn einer dieses Wort rocken mag, dann ist es Ost. Janina, Yannick T56, Marie Marion Moritz, Paul Knelle, Robin Menz. Und dann geht's weiter mit Valendo, Wladimir, Gabi Unger, Jens. Ich weiß das, ich nenne sie jetzt schon, obwohl ich sie nicht sehen und nicht lesen kann. Es ist Sarah MB. Und davor kommt noch die Manu. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid, ja, anders kann ich nicht sagen. Einfach grandios.
Grandios, ja. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir lassen den Jingle laufen und gehen beichten.
Beichte der Woche.
www.patreon.com/beichtstuhl für alle, die es vorhin jetzt noch nicht mitgekriegt haben und uns trotzdem supporten wollen. Leute, es geht um schwere Vorwürfe, die im Raum stehen. Und diese Vorwürfe möchte ich mit dir ein bisschen aufarbeiten und die auch verbinden mit einer Beichte von mir. Und zwar... war es so, wir haben letzten Freitag die beiden Songs veröffentlicht. Pogo Girl versus Pogo, versus Rudelstrudel.
Rudelstrudel.
Die Songs kamen raus, es war relativ ausgeglichen. Dann haben wir irgendwann, glaube ich, am Samstagabend angefangen, die Führung zu übernehmen. Und haben sie ausgebaut bis Montag. Wir lagen für uns gedacht relativ komfortabel vorne mit 20.000, 30.000 Views/Klicks. Ja?
Ja.
Und plötzlich, über Nacht, war Fersengold 100.000. Also als wir dann Dienstagmorgen aufgewacht sind, stand es irgendwie 100.000 mehr für Fersengold. Das war für uns alle ein Schock.
Furchtbar. Aber also wenn du einmal sowas erlebst, wirklich ganz schlimm. Das war, ja,
vergesst den Ukraine, Krieg und all die ganzen Konflikte, die da draußen herrschen, das ist richtiger Hirnfick-Horror.
Und es war wirklich einfach über Nacht. Einfach über Nacht. Mhm. Ohne Vorwarnung.
So, jetzt fragen sich sehr viele von euch, wie ist das passiert? Beziehungsweise, gab es auch tatsächlich Magazine, die darüber geschrieben haben, großer Skandal beim Metal Fight Club, Fans werfen den Leuten Betrug vor. Ich habe dann mich so ein bisschen durch so Foren durchgelesen, durch so Kommentarspalten durchgelesen und dann war es tatsächlich so, dass immer wieder es aufgetaucht ist, dass eben Fersengold betrügen, dass Leute von Fersengold, Fans von Fersengold Klicks gekauft hätten. Dann gab es auch tatsächlich Vorwürfe von Leuten, glaubt ihr wirklich an diese Auszählung? Das stimmt doch überhaupt nicht, das ist doch längst festgeschrieben, wie das ist. Das ist totaler Bullshit. Wir wollen gewinnen, wir wollten gewinnen, tatsächlich, es ist, glaubt uns Leute, das war uns wirklich wichtig, ja, also sowohl dir wie auch mir war es wichtig, das wird wie gesagt gleich Teil meiner Beichte sein, zu gewinnen. Wir zählen, so genau es möglich ist, zählen wir, das stimmt, jede Scheißzahl, die da angezeigt wird, stimmt, aber was ist passiert, willst du das aufklären? Wie das zustande kommt mit Fersengold, genau. Mit diesem 100.000er Abstand, der dann wirklich auch sich sofort geführt hat, ne? Und immer weiter stieg.
Genau, also wie vor 2 Jahren haben wir ausgemacht, dass wir mit einem kleinen Promo-Budget diese beiden Songs promoten dürfen. Das heißt, promoten in dem Fall heißt es, du legst, das darfst du dir selbst aussuchen, auf irgendeine Plattform ein bisschen Geld. Das ist inzwischen Standard, muss man wirklich sagen. Um
Nein, das
einfach
ist bei jeder Single. Bei jeder Single, eines jeden Künstlers, die wird in diverse Richtungen promotet. Du kannst das Geld bei Spotify ausgeben, du kannst praktisch so Marquees heißen, die kaufen. Den Leuten, die aus deinem Umfeld kommen, werden dann die Songs vorgeschlagen. Du kannst bei YouTube diese Promo schalten. Du kannst sie auch bei Facebook und bei Instagram schalten.
Genau.
Das ist ganz normaler Single-Standard und auch hier haben wir im Vorfeld auch bei der ersten Staffel überlegt, wie macht man das, haben uns dann so geeinigt, damals mit Sadat Mortis und dieses Mal mit Fersengold, wir haben einen bestimmten Betrag ausgemacht, den jede Band zur Verfügung hat, um damit zu werben.
Genau. Du, es bleibt dir überlassen, was du aussuchst, wie gesagt. Und da kannst du halt ein bisschen Glück und Pech haben, wie das dann funktioniert. Nochmal zur Erklärung, man macht es deswegen, weil inzwischen alle Plattformen, die wollen natürlich Geld verdienen, das ist auch nichts Neues, die schränken die Reichweite brutal ein. Das heißt, selbst wenn du Fan der Band bist, kriegst du möglicherweise gar nicht mit, dass die was Neues haben. Und du willst natürlich, dass, es gibt dir nur eine Woche zum Voten, dass es möglichst viele Leute oder zumindest all deine Fans mitbekommen. Genau, also haben wir dieses Promo-Budget draufgehauen.
Ja, aber jetzt ganz kurz, ich möchte noch einmal ganz kurz dazu kommen, weil wir auch gemerkt haben, das Wichtigste dabei ist tatsächlich YouTube. Vergiss alle anderen Plattformen, das dauert zu lange, da ist die Conversion Rate oder wie das auch immer heißen mag, viel zu lang. Wenn du so richtig direkte Klicks haben willst, dann musst du dieses Geld auf YouTube setzen. Das war die Erfahrung tatsächlich von Zaldar zum Mordes damals. Da haben wir es falsch gemacht. Sie haben alles auf YouTube gesetzt. Wir haben irgendwie aufgeteilt, 3/4 zu 1/4 und haben, das war auch so ein ähnlicher Effekt wie diesmal, die haben uns, glaube ich, dann am Mittwoch einfach abgeholt. Abgehängt und überholt.
Abgehängt, aber nicht so ganz so krass, wie was jetzt hier passiert ist. Aber genau, es war so. Und genau, das ist die Erfahrung, weil wenn du bei YouTube-Werbung schaltest, dann hast du halt für pro, keine Ahnung, Cent, die du da investierst, schnell mal einen Klick. Ist natürlich nicht ein Cent, sondern es sind andere Beträge, die ich aber jetzt auch nicht kenne leider. Genau, und jetzt war es so. Fersengold hatte am Anfang Probleme mit ihrer Werbung, da war aber einfach das Konto nicht freigeschalten, das ist ganz banal, es war glaube ich nicht mit einer Kreditkarte verknüpft oder so und das brauchst du oder mit PayPal oder was auch immer, hat einfach nicht funktioniert, die haben keinen Flow reingekriegt und bei uns war so, wurde die Werbung leider abgelehnt, weil wir in unserem Video Kiffen, Rauchen und Saufen verwenden.
Dumm, eines der dümmsten Sachen, die wir jemals gemacht haben. Wie kann man so blöd sein, das Ding veranstalten, wissen, wie es funktioniert, ganz genau wissen, wie es funktioniert, Video drehen, ja klar machen wir Kiffen, Pillen schmeißen, machen wir natürlich auch, rauchen, logisch, ey, lass doch Notfeuer noch saufen, alles klar. So, und jetzt gehen wir alle auf YouTube und packen da Geld drauf und unsere Plattenfirma, ja Leute, euch ist aber schon klar, keinen scheiß Cent dürft ihr dafür ausgeben. Es ist einfach nicht erlaubt.
Da war das Video natürlich schon so fertig. Und das ist natürlich richtig. Auch der Missbrauch von Medikamenten.
Alles. Und wirklich alles. Und bei diesem Call, als das rauskommt, und ich sitze so davor und denke, also es ist wirklich wie so ein kleines Kind, das sich immer wieder seine Hand an der Herdplatte verbrennt, denke ich mir, sag mal, was ist denn mit uns los? Und dann wusste ich, aber ich habe auch direkt in die Runde gesagt, ja klar, dann werden wir verlieren. Dann ist das Ding durch, weil du gar nicht so viel Druck ausüben kannst, wie halt eben dieser YouTube-Promo ausmacht. Im Normalfall wäre es so gewesen, beide hätten diesen Betrag, sagen wir, das sind keine 10.000, ja, aber mal angenommen, oder sagen wir 1.000, ist es scheißegal. Dann hätte sich das die Waage gehalten, so, und es wäre nichts passiert, außer dass die beiden Fanlager einfach viel mehr von diesem, wie du vorhin schon gesagt hast, die Reichweite viel größer gewesen wäre und beide Fanlager da viel mehr eingeschlossen worden wären und Leute, die das nicht 1:1 verfolgt haben, diese Songs auch mitgekriegt haben. So, das ist aber nicht passiert, weil?
Genau, es war aber nicht so, zumindest am Anfang. Nee, schade, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eben sagen, dass dadurch, dass Fersengold am Anfang dieses Problem hatte, es eigentlich relativ fair ablief und wir dann eigentlich sogar Land gewinnen konnten. Das heißt, eigentlich immer so ein paar Klicks voraus waren. Dann hat halt diese scheiß Kreditkarte von Fersengold
funktioniert, gegriffen. Verdammt.
Und das muss man mal sagen, das kam auch noch dazu, dann haben die es geschafft, irgendwie, dafür gibt es auch so nur eine halbe Erklärung, in ein Wespennest zu stechen. Ja. Und auf einmal ist es, wie gesagt, dann über Nacht vollkommen abgegangen. Das sind aber keine gekauften Klicks oder so, sondern ihre Werbung hat einfach brutal eingeschlagen.
Brutal eingeschlagen, sie wissen aber selber nicht, warum,
genau,
weil es hat sich am Schluss rausgestellt.
Irgendwann kam der Flo backstage und ich habe ihn dann so ein bisschen, ich habe ihn nicht nur aufgezogen, ich glaube ja allen, ja, und wir hatten beide Einblick, also wenn wir es gewollt hätten, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht auf sein YouTube-Konto geschaut, aber es war immer klar, dass wir natürlich transparent miteinander umgehen, nicht, dass einer 20.000 Euro draufhaut und der andere nicht. Genau, und dann sagt der Flo, oder ich habe ihn einfach aus Spaß so aufgezogen, dann setzt sich der Flo neben mich aufs Sofa und sagt, nee, schau halt rein und macht YouTube-Studio auf. Und da schaut auch er das erste Mal so bewusst rein und zeigt mir dann, und ist auch sehr, sehr überrascht selbst von seiner Seite, zeigt mir dann, dass 40% der Klicks aus der Ukraine stammen.
Und er, was? Wie gibt's denn das?
Es gibt keine Erklärung, weil sie eigentlich ihre Werbung schwerpunktmäßig ist es auf Deutschland eigentlich eingestellt gewesen. Das hat mir dann Zelle dann auch nochmal gezeigt. Aber es gibt eine KI, wenn die, also bei YouTube mit integriert, es wurde auch genauso bei uns genutzt. Und wenn die so merkt, oh, da gibt's jetzt irgendwie gerade einen Fanpool irgendwo anders, dann tut die muss dann gar nicht so viel Geld da draufhauen automatisch, aber die lässt es dann so weiterlaufen. Und da ist dann irgendwie das total abgefahren, ein Schneeball-Effekt losgetreten worden und die hatten halt dann über Nacht einfach 100.000 mehr und der Abstand am Schluss, ich weiß nicht, die sind jetzt glaube ich bei über 600.000 oder so Klicks für dieses Video, haben sie im Prinzip doppelt so viele Videos bei YouTube rausgeholt wie wir. Was wolltest du jetzt aber noch sagen?
Ja, ich wollte sagen 40% Ukraine, 13% Türkei, 11% Brasilien. Punkt. So, jetzt ist es aber am Samstagnachmittag so ein bisschen klar geworden. Für den Fersengoldner war das ultra wichtig, dass wir das auseinanderbröseln, dass wir das alles abziehen, weil sie so auf diese Art nicht gewinnen wollten und das und weil sie einfach Ehrenmänner sind und das nicht haben wollten. Wir haben kurz überschlagen, haben gesagt, ey, auch wenn ihr das abzieht und wir dann irgendwie genau, auch wenn ihr das abzieht, so werdet ihr wahrscheinlich vorne liegen. Ehrlicherweise wollten wir das gar nicht mehr auflösen. Wir haben das überschlagen und gesagt, ja, okay, dann ist es halt so. Dann ist es der Abstand halt keine 100.000, sondern vielleicht 5.000. Ihr könnt nichts dafür und das ist tatsächlich auch so. Wir ziehen die Konsequenzen, das ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich aber gleich. Bis dahin war es für uns klar, das steht nicht in Frage, dass wir diesen Sieg in Frage stellen. Weil es ehrlich überhaupt nicht. Also, scheißegal ist.
Ja, ja, ist total scheißegal.
Nicht scheißegal, für die Fanlager wahrscheinlich überhaupt nicht scheißegal und für uns unter der Woche auch nicht scheißegal, aber am Donnerstag spätestens oder am Freitag war es mir dann scheißegal, weil wir gewinnen beide Songs und ehrlicherweise, wir haben uns ja auch irgendwann darüber unterhalten, es wäre nicht ganz geil, wenn wir das veranstalten, 5, 6, 7 Mal und wir werden es nie gewinnen, wir werden immer verlieren. Und wisst ihr was?
Total.
Das ist eine Interna, die sage ich niemanden, die sage ich nur euch jetzt. Mir hat Luzi am, also Luzi, der ist halt das Mord ist, Luzi, am Sonntag geschrieben.
Oh, Wahnsinn. Jetzt gespannt.
Es habt ihr wieder verloren, es tut mir sehr leid. Und auch dieses Mal habt ihr den besseren Song geschrieben.
Aber Leute, das muss unter uns bleiben, ja, das wollen wir nicht.
Ja, das muss
unter uns. Und ich will jetzt einmal nochmal festhalten, auch wenn das jetzt auch Fersengold eigentlich, ich glaube, die waren mehr geknickt als wir durch diesen Erfolg, eigentlich eher in der Ukraine. Es war nicht erlaubt, also wir hatten keine Absprachen, dass man darf nicht im Ausland werben. Und auch wir haben den Aufsager
probiert
auf
nicht
Spanisch.
Warte mal,
es war nicht erlaubt.
Ja, eben, das ist ganz wichtig.
Okay.
Es war nicht erlaubt.
Also die haben alles regelkonform.
Alles richtig. Alles richtig.
Und auch wir haben ja dann mit Annika, mit Rose, probiert in Spanien, in Portugal, in Brasilien auch nochmal Hörer einzusammeln. Das heißt, es war alles total legitim. Die haben gewonnen und hatten halt einfach saumäßig Glück.
Aber wir halten fest. Ja? Nicht sauer sein.
Wir halten fest.
Also
wir haben einen besseren Song.
Genau. Nicht sauer sein auf Fersengold. Es wurde nicht betrogen. Es wurde alles nach regelkonform einfach ausgespielt. Vor allem auch gezählt. Ganz, ganz wichtig. Das ist keine Absprache, die im Vorfeld stattfindet. Und beide einigen sich drauf, dass man irgendwie eine Dramaturgie, Strategie sich zurechtlegt und dann nach der irgendwie handelt. Das mag schon so sein, weil hier der einen oder anderen Unterhaltung sein im Fernsehen. Bei uns ist es tatsächlich nicht so. Wir halten fest, dass wir unfassbar dumm sind, dass wir selbst mit meinen 45 Jahren einfach zu blöd bin, um zu checken, dass natürlich YouTube keine Promo zulässt. Im Wissen, dass das kriegsentscheidend ist für den Ausgang. Und wir halten fest, und das ist ganz, ganz wichtig, auch an euch und an all denen, dieser Metal Fight Club auch so ans Herz gewachsen ist, wie uns, dass wir das ändern werden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dieses Promo-Budget abschaffen. Das wird bei der dritten Staffel einfach nicht erlaubt sein. Das heißt, einfach nur aus dem Grund, damit das andersrum. Es wird so sein, dass wir in den absoluten Zahlen wird es weniger, weil man muss schon sagen, das waren sehr krasse Zahlen pro in eine Woche. Also ich glaube, Fersengold haben irgendwie 700.000, also knapp eine Mille so. Wir sind keine Hip-Hopper alles. Und die Musikrichtungen, die wir machen, funktionieren anders. Ist das wirklich unfassbar viel? Und auch bei uns, wir waren glaube ich auch bei 650.000 oder so. Das ist wirklich sehr, sehr viel. So, diese abgerundeten Zahlen, Entschuldigung, werden kleiner. Werden, weil eben diese Promo nicht mehr da sein wird. Aber es wird dann doch wesentlich fairer, weil am Ende tatsächlich die Fanbases und der Song über Sieg und Niederlage entscheiden und kein Algorithmus von YouTube. Das muss man dazu sagen. Genau. Nichtsdestotrotz, es überrascht mich nicht, das halten wir nämlich auch nochmal fest, dass auch Rudelstrudel so gut ankommt, beziehungsweise auch gewonnen hat, ist auch ein starker Song. Es sind wirklich zwei saustarke Songs entstanden und genau, ich gönn's
auch live. Auch live, Rudelstrudel, echt, war der Hammer.
Ja.
Das sind wir so ein bisschen geradiger vom Song, das haben die echt ganz geil gemacht, weil die haben ja wirklich Tempowechsel drin, es fängt langsam an, dann geht's ab, dann hat man nochmal im Mittelteil, geht's nochmal runter. War stark. Den konnte ich ja wirklich so in der Mitte genießen, beide Songs, wie so die Shuri mit dem Tetzel zusammen. Das hat schon beides echt sehr geballert. Und das muss man wieder sagen, das ist dann echt beeindruckend. 48 Stunden Zeit, wir sind blank reingegangen, ihr habt das Thema entschieden und dann entstehen da zwei so Songs. Das ist schon echt einfach ein tolles, abgefahrenes Format.
Ja, absolut. Genau. Leute, ihr fragt euch die ganze Zeit, was will Ostia eigentlich beichten? Das sage ich euch gleich. Wir sind jetzt lang drauf. Wir machen ein kurzes Breakchen, spielen vielleicht Pogo Girl an, ihr geht pinkeln, holt euch einen kleinen Eistee aus dem Kühlschrank oder rasiert euch ganz kurz eure Genitalien und macht einfach direkt weiter in ein paar Sekunden mit uns und meine Beichte zu dieser Metal Fight Club Woche.
Hey, mein Pogo-Girl im Strobolicht, ich dreh mich so gern um dich. Mein Herz schlägt wild in meiner Brust, ich schmeck den Schweiß, wenn du mich küsst.
Bei aller Fairness, bei allen Verständnis und bei aller Gelassenheit um den Sieg dieses Metal Fight Clubs, es ist schon trotzdem irre, also im Nachhinein, ja? Im Nachhinein. Es ist trotzdem irre, wie wichtig mir, auch dir, uns beiden, der Sieg war. Wir wollten verdammt nochmal gewinnen.
Wir wollten gewinnen und es hat, finde ich, so geil angefangen. Ich bin da wirklich so in einen Höhenrausch gekommen und habe so gemerkt, Mensch, das ist ja toll, weil wir haben jetzt kein Budget auf diesem YouTube-Video und trotzdem haben wir da wahnsinnig gute Zahlen. Wieder gab es irgendwie viel Feedbacks von den Fans, dass sie das Ding in Dauerschleife hören. Super Streaming, Klickzahlen bei Spotify, das macht einfach Spaß. Und du hast so gemerkt, der Abstand wurde immer größer zum Fersengold.
Ja, und du kommst dann in so einen Rausch, wie halt irgendwie so ein Marathonläufer oder wie halt irgendwie ein Fußball-Bundesligist. Du hast einfach Bock, diese Challenge zu gewinnen, weil du natürlich auf deine Fans vertraust, in den Song Vertrauen hast. So. Und dann war das uns schon wichtig, was da passiert. Also, interessanterweise steigen die Familien voll drauf ein. Die Familien ist vielleicht sogar noch wichtiger, die sind noch verbissener als man selbst. Die Kids im Hause Ost, die haben nur noch Dauer gestreamt. Ist ja kein Problem, hat ja jeder 16 Tablets und 14 Handys, dann geht das ja auch. Also es ist wirklich wichtig, es wird alle zwei Stunden kontrolliert, es wird dann auch der Zwischenstand immer durchgegeben. Papa, ihr seid jetzt irgendwie 1000 vorne und so. So, das war sehr wichtig. Und meine Beichte ist an dieser Stelle, an diesem Montag, als dieser YouTube-Promo so durch die Decke ging, war ich unfassbar stinkig auf Fersengold.
Als sich das Kind gemeldet, du, bist du überhaupt mein Papa? Es hat sich von dir abgewendet. Also ja. War es zumindest bei mir. Bis dahin sah es so aus, als würde ich gewinnen und dann haben sich die Kinder abgewendet. Ja,
meine Beichte ist, wie gesagt, ich war an diesem Tag stinksauer. Aber nicht deswegen, ey, alles Liebe, ja? Es ist Liebe. Aber ich war so sauer, dass es so funktioniert hat, diese scheiß Werbung, weil mir das im Vorfeld auch alles klar war. Das ist so, es war so alles klar eine Woche vorher, als unsere Plattenfirma hergegangen und gesagt hat, ey Leute, ihr werdet mit einem Video, in dem viermal Drogen, vier unterschiedliche Art und Weisen von Drogen oder Rauschsubstanzen glorifiziert werden. Das ist unmöglich, das zu bewerben. Und ich wusste, scheiße. Und ich war so sauer auf uns und ich war so sauer auf YouTube. Ich war so sauer auf Fersengold. Dann kam irgendwie so nach, ja, jetzt haben wir euch überholt, aber dann wusste ich auch, das hängt doch alles mit dem scheiß Algorithmus zusammen. Ich war sauer, dass wir so blöd sind und diese Regelung irgendwie gemacht haben. Ich war einfach, dieser Montag war für mich eine Katastrophe. Montag war ich, es könnte sogar sein, dass ich so beleidigt war, dass ich nicht mal meinen Rechner mehr aufgemacht habe. Ich habe, glaube ich, keine E-Mails, ich war traurig. Ich war, als hätte Deutschland ein WM-Finale verloren. So habe ich mich ein bisschen am Montag gefühlt.
Ja, und mit mir ging es ähnlich und dann warst du, glaube ich, nicht mehr erreichbar, das heißt dann Fersengold, der Zell hat sich dann bei mir gemeldet, auch, dann, man hat so gemerkt, dass die jetzt so in diesem Höhenrausch landen,
ja.
Was
ist das so, so eine Überheblichkeit?
Ja, die ist bestimmt, wahrscheinlich waren sie eher normal, aber du interpretierst dann in jedes Lächeln zu viel hinein. Das heißt, das hat wehgetan. Du warst nicht mehr erreichbar, wir konnten nicht im Team trauern. Es war nicht schön und es hat sich ehrlicherweise auch noch über den Dienstag auf jeden Fall erstreckt, würde ich sagen.
Ja, eigentlich war das
hat sich so langsam gebessert, aber
es
ist ein Kasten, was man für Höhen und Tiefen durchläuft.
Ja, genau, aber gefühlt war es ja eher so, dass Montag bei mir halt so schlimm war und bei dir der Dienstag. Wir haben es so zu die Hand gegeben. Und dann irgendwann habe ich ab Mittwoch wirklich meinen Frieden damit gemacht und habe das alles akzeptiert. Und ehrlicherweise ist es ja total gut, dass so ein sportlicher Ehrgeiz entsteht.
Ja, deswegen macht man das ja.
Wäre viel schlimmer, wenn es uns beiden egal wäre. Ist total wichtig, dass das entsteht. Und das hast du ja auch gesehen. Eben in diesen Fanlagern, die dann im Finale in Würzburg waren, wie gut es ist. Okay, das war's zu Metal Fight Club. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, zumindest von meiner Seite. Vielleicht hast du ja auch noch eine Beichte aus dem Metal Fight Club.
Ich hab auf jeden Fall eine Beichte aus dem Metal Fight Club und will noch ganz kurz sagen, und mir dann zum Beispiel persönlich geholfen, dass der Abstand dann so riesengroß wurde.
Ja.
Da war mir klar, selbst wenn wir jetzt eine Promo gehabt hätten, dieses Glück, was dann Fersengold hatte, das musst du dann auch erstmal haben. Das war schon... auch nicht selbstverständlich, dass wenn du ein bisschen Budget drauflegst, dass es dann so durch die Decke geht.
Das muss man dazu sagen, weil das ist, wie gesagt, das passiert bei jeder Single und bei jeder Single hast du nicht aber den gleichen Effekt. Und die haben halt einfach, das war wie so ein Sechser im Lotto mit der scheiß Algorithmus-Funktion. Irgendwie ist das halt passiert und dann ist es durch die Decke. Aber wie gesagt, part of the game, nichts falsch gemacht, alles richtig und verdient gewonnen. Und wie gesagt, ich bin auf den Namen... Levertom oder Hämmerkusen, mega stolz. Wir sind Gewinner der Herzen und werden jetzt immer Bands einladen, gegen die wir verlieren. Oder wie Nord gesagt hat, einfach eine Schülerband.
Das machen wir dann zu unserem 70. Geburtstag, um am Schluss nochmal zu gewinnen. Und wahrscheinlich verkacken wir es sogar dann. Es ist ein bisschen wie Anvil. Anvil waren auch die Loser-Band und wurden dann durch ihre Loser-Story bekannt. Zumindest ein bisschen bekannter. Meine Beichte, ich schieße gleich raus damit, handelt natürlich auch von dieser Voting-Woche, dieser Woche der Abstimmung. Und ich wollte, wie von dir auch schon gesagt, unbedingt gewinnen. Ich habe dann, es war glaube ich am Sonntag oder war es am Montag früh, weiß ich nicht, ein Newsletter rausgehauen und habe in diesen Newsletter ungefragt, habe da nicht nochmal große Runde aufgemacht, einfach reingeschrieben, ihr müsst dieses Video richtig oft anschauen, weil wir haben jede Menge Easter Eggs versteckt. Totaler Bullshit. Es
nicht
ist kein einziges Easter Egg versteckt und es kamen auch ein paar Mails hier reingeflattert.
Wirklich? Wirklich?
Eine war dann, drei habe ich schon entdeckt, kannst du mal sagen, wie viel es insgesamt sind? Ich werde jetzt zurückschreiben und fragen, was die drei Easter Eggs waren, die du gefunden hast. Tut mir leid, es war so eine Mischung aus Verzweiflung und krampfhaft gewinnen wollen.
Aber das Gute ist, dass Nico ist unser Social-Media-Mann, dass Nico das anscheinend übernommen hat aus deinem Newsletter und das einfach genauso bei WhatsApp gepostet hat. Und ich habe mir schon unter dem Lesen gedacht, vor welchen Easter Eggs sprechen die denn die ganze Zeit? Aber man kann schon, die ganze Unwahrheit ist das ja nicht, ne? Es ist schon, ich würde sagen, ein Easter Egg ist zum Beispiel Malte und Alex auf deinen Trommeln.
Ja.
Das ist ein Easter Egg. Das andere Easter Egg ist der Fersengold-Latz von der Oma. Es gibt ein Easter Egg mit dieser Bravo zum Beispiel. Also es gibt schon irgendwie so Ansprüche. Also ganz, ganz, ganz stunken und erlogen ist es nicht. Aber ich verstehe schon auch wir haben mit harten Bandagen gekämpft. Auch wir haben an der Grenze des Dopings gearbeitet, ganz klar. Und haben irgendwie Blutplasma ausgetauscht, nachts in den Hotelzimmer. Unsere Fans, diesmal lief es andersrum, wir sind zu den Fans gefahren und haben einfach Blutaustausch gemacht in irgendwelchen dunklen Hotelzimmerräumen. Ja, das ist halt der Metal Fight Club, was soll ich dir sagen?
Und schön. Es hat sich alles gelohnt, es hat Spaß gemacht, es war eine wahnsinnig intensive Zeit.
Absolut, so ist das. Ihr Lieben, das waren unsere Beichten. Ich würde sagen, wir machen erstmal hinter dem Metal Fight Club ein kleines Häkchen und ein Ausrufezeichen und ein verdammt großes Smiley und spielen jetzt den Jingle zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Wir widmen uns heute dem Jahr 2011 und es ist krass, erzähl ich gleich. Jetzt komm, spiel jetzt mal den Jingle und dann reden wir darüber.
Wir sind keine Band, wir sind eine Familie.
So, da sind wir wieder. Es ist, wie gesagt, das Jahr 2011 und mir ist eins aufgefallen. In der Vorbereitung auf die heutige Aufnahme habe ich mich mit dem Jahr 2011 so ein bisschen beschäftigt und habe gesehen, das ist schon das Change-Jahr. Also das ist das, wo sich das Jahr, in dem sich angefangen hat, die Hämatom-Geschichte zu ändern, ins Positive zu ändern. Und tatsächlich, vielleicht war das von mir das letzte Mal so, ist einfach nur so dahingesagt, als wir uns das Jahr 2010 vorgenommen haben, und ihr könnt euch vielleicht erinnern, falls ihr die Folge schon gehört habt, dass da dieser unfassbare Tiefpunkt passiert ist mit der Tour mit Ectomorph, die wir verlassen haben, wo es dann wirklich mit Polizeiwagen, Polizeibussen vor den Nightliner Stories gegeben hat. Eine Tour, die uns an den Rand unseres Glaubens an den Rock'n'Roll, an den Heavy Metal gebracht hat, die uns wirklich alles abverlangt hat und sprachlos und enttäuscht zurückgelassen hat. Und wir kurz mit den Gedanken gespielt haben, das war's wohl, diese Band wird nie etwas werden. Und ich habe letzte Woche gesagt, das war, glaube ich, der Tiefpunkt und dann hat sie es gedreht. Vielleicht sogar mehr dahingesagt, als wirklich belegt, sondern so gefühlt. Und mir ist es aber klar geworden, jetzt, heute, dass das wirklich so war. Es hat dann angefangen, sich zu ändern.
Ja, wir haben eben, also ausschlaggebend für mich, und ich denke, es ist so ähnlich, war ein neues Label. Es war ein neues Label, das, wodurch ich gelernt habe, was es bedeutet, wirklich nicht das erste Mal in meinem Leben, aber seit langer Zeit mal wieder, was passieren kann und wie das so läuft und wie auch das teilweise von alleine läuft und wie sehr es Spaß macht, wenn du ein engagiertes Label hast. Oder Label ist so das eine, du brauchst in diesem Label eine engagierte Person, die an das, was du machst, glaubt und einfach nicht nur labern kann, sondern auch handeln kann. Und das ist im Jahre 2011 passiert. Und das war, finde ich, der totale Gamechanger.
Absolut. Und ich würde es so beschreiben, ich finde, 2011 ist Hämatom erwachsen geworden. All das bis dahin war Geplänkel, gut gemeint, oft schlecht gemacht, nicht auf den Punkt, nicht so konzentriert. Und 2011, finde ich, ist das wirklich professionell und erwachsen geworden. Wir haben Andy Müller kennengelernt, den Chef des Labels, der uns brutal supportet hat, der Tag und Nacht dafür gekämpft hat, dass aus dieser Band etwas wird. Damals waren die Charts noch wirklich was wert. Das Ziel war wirklich, in die Charts zu kommen. Wir sind ins Studio gefahren, haben das erste Mal mit einem Produzenten gearbeitet, finde ich auch. Auch das ein Gamechanger. Der uns
dieses Songwriting, das war der Gamechanger. Wir haben das leider noch nicht zu Ende gebracht. Das haben wir dann erst im nächsten Album dann zu Ende gebracht. Wir haben mit unserem alten Produzenten.
Nein, das stimmt
nicht. Doch, wir sprechen jetzt hier vom Album, Wenn man vom Teufel spricht.
Ja.
Das ist im Jahr 2011 erschienen.
Da waren Songs drauf, wie zum Beispiel. Das waren zum Beispiel Songs wie Sturm, sind da drauf, die sind entstanden mit Alex. Also wir haben sehr viele Songs dieses Albums mit einem Produzenten produziert. Natürlich.
Aber alles wurde recorded und gemischt.
Aber ist doch scheißegal. Ja, aber darum geht's ja nicht. Also es geht doch nicht um den Sound. Es geht finde ich nicht. Ich finde, es geht um das Songwriting. Ich finde, das ist ganz was anderes.
Es ist was komplett anderes, aber das ist so der Bereich, den wir noch nicht zu Ende gebracht haben. Den haben wir dann im nächsten Album.
Ja, okay. Ja, da hast du recht, genau. Wir waren sogar richtig stinkig und enttäuscht. Eigentlich war das der Moment, es war 2011, ja genau, da gab es auch diese Trennung von Gregor, glaube ich, gell?
War dann eigentlich zum nächsten Album, aber da war, mit dem Album oder mit diesen Aufnahmen war dann klar, dass wir können es nicht nochmal so machen. Ich kann ganz kurz von den Schlagzeugaufnahmen erzählen. Wir haben das Schlagzeug also pro Song auf dreimal eingespielt. Ich habe Bass und Snare Drum einzeln eingespielt, die Toms einzeln eingespielt und die Becken einzeln eingespielt. Irgendwann war der Gregor total überfordert. Das heißt, einmal war ich irgendwie wirklich mit Kumpels unterwegs. Wir waren am Baggersee und ich bin dann nochmal ins Auto zurück und habe weiter an diesen Scheiße editiert, das irgendwie zusammengeschraubt. Es war, ehrlicherweise war die Aufnahme selbst, die war viel schlechter und komplizierter als die Aufnahme zu Stay Crank. Es war eine totale Hirnfick. Aber beim Songwriting gebe ich dir voll recht.
Es war alles scheiße. Er hat dieses, Gregor, muss man sagen, also wir haben ihn jetzt in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, also praktisch in den letzten Jahren, die wir da durchgegangen sind, sehr oft gelobt, dass er sehr entscheidend in der Anfangsphase war für Hämatom. Gregor, unser fünftes Gründungsbandmitglied, genannt auch Äquator. Dieses Album hat er komplett verkackt. Es gibt Songs drauf, ich mache mir das nämlich gerade auf, es gibt einen Song drauf zum Beispiel, da bin ich richtig sauer auf ihn, weil ich finde, dass der Song mehr auf diesem Album durchaus das Potenzial eines richtigen Hits hatte.
Von welchem Song sprichst du?
Von mehr.
Okay. Krass, ich habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Und wirklich, wirklich das Potenzial eines Hits hatte und er hat es einfach kaputt gemacht. Er hat diesen Song kaputt gemischt und ja, das hat wehgetan, das hat wirklich wehgetan. Gott sei Dank hatten wir aber Einfälle, wie tot gesagt, auch noch geboren. Das war ein Song, der sehr wichtig war, der uns geprägt hat. Wir haben auch wieder relativ auf die Schnelle eine Coverversion von Neandertal, von der ERV gemacht, das sehr erfolgreich war und ist. Also für uns, was heißt sehr erfolgreich, Anführungsstriche, aber zumindest wieder dazu beigetragen hat. Wir haben das erste Mal sowas wie eine Promo gehabt für ein Album. Es wurde wirklich an allen Fronten und an allen Ecken und Enden dafür gearbeitet, dass dieses Album erfolgreich wird, dass plötzlich die Band CDs verkauft, dass die Videos besser werden und so weiter und so weiter. Und wir haben es geschafft, mit diesem Album das erste Mal in die Charts einzusteigen, was wirklich damals was wert war. Also du musstest richtig viel Platten verkaufen, ich schaue auf meinen Unterarm, auf Platz 60.
Zeig mal.
Auf Platz 60 der deutschen Charts. Das ist auch mega lächerlich mittlerweile, ne? Aber damals war das so wichtig, dass ich mir selbst ein Tattoo gestochen habe, weil das so wichtig war.
Ja, ich weiß.
Das war was ganz, ganz Besonderes.
Es war alles unglaublich. Und ich will das auch noch ganz kurz ausführen. Und der Andi Müller, der uns hier betreut hat, der hat eben nicht nur gelabert und Tipps gegeben, sondern er hat einfach alles gemacht. Das ist so eine One-Man-Show mit so viel Power und natürlich haben wir dann auch gemacht, was er gesagt hat, aber der hat uns erklärt, wie man Newsletter verschickt. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber das ist eine Wissenschaft für sich. Der hat das erste Mal, gab es so ein richtig geiles Fan-Paket und das hat er, keine Ahnung, in kürzester Zeit so aus dem Boden gestampft. Er hat gesagt, ey, neue CD, klar, ihr braucht auch ein Fan-Paket und jetzt braucht man schon einen schönen Karton und sag mal, was waren da drin, weißt du es noch? Wenn man vom Teufel spricht.
Ich weiß die Box noch. Ich finde den Namen nach wie vor jetzt überlegen dazu. Der Titel, wenn man vom Teufel spricht, ist tatsächlich echt ein guter Albumtitel. Es war so eine Box.
Guter Name.
Die so schön gemalt
super.
War.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich glaube, es war eine Fahne drin. Es war eine Fahne drin, glaube ich. Es war, glaube ich, eher Standard. Es war Standard. Ich weiß, bei der Keinzeit Mensch war eine Uhr drin.
Da war die Uhr.
Das weiß ich jetzt nicht richtig. Jedenfalls ja, es gab Mays früh um zwei, also jeden Tag früh um zwei, drei. Er hat nicht geschlafen, er hat einfach, war auch nicht gesund. Aber er hat sich wirklich den Arsch aufgerissen. Ich finde, wir haben auch da sehr, sehr viel gelernt. Also alles, was ich da so.
Voll.
Was ich, das war, wir waren wie so eine chinesische Firma, Alter, die deutschen VW-Produktionen ins Land lässt, Fabriken bauen lässt und irgendwie komischerweise haben sie 20 Jahre später selber diese Fabriken und machen bessere Autos als VW. So ähnlich, muss ich sagen, im Nachhinein war diese Zusammenarbeit. Weil ich mir sehr, sehr viel, aber ich würde trotzdem jetzt einfach sagen, weil ich mich damit hauptsächlich beschäftigt habe, ich habe da sehr, sehr, sehr viel gelernt und vieles, was ich jetzt noch denke und mache oder was wir jetzt machen, basiert auf dem Know-how, das wir damals uns zugezogen haben.
Kann ich voll unterschreiben und genau, es klingt jetzt so banal, aber er hat gesagt, pass mal auf, da und da musst du noch einen Link hinsetzen, damit die Leute es dann auch kaufen können, also es geht auch natürlich um Verkaufen und er hatte auch alle Links immer auf dem Schirm und Seiten und er hat gesagt, na, aber hier, schau mal dahin, da fehlt ja noch der Link, die Leute wissen noch gar nicht, was da drin ist, um das vielleicht zu zeigen und so. Der war wirklich gigantisch, hat er uns gesagt, wir brauchen jetzt ein Video und wir brauchen das und das und das und wie gesagt, ich erinnere mich noch an diese Fanbox,
die Beispiele, die du bringst, die sind so. Die Beispiele, die du bringst, die sind so kindisch, Alter. Ein Link.
Okay, das ist mein Video.
Jeder denkt, nee. was hat er denn für die Superkraft gehabt? Ja, und er hat gesagt, dass wir einen Link. Und dann hat er zu uns gesagt, dass wir ein Video machen müssen. Was konnte er noch?
Nee, das mit dem Video war jetzt doof, aber das mit den Links, das war total wichtig. Auch er hat halt gesagt, es gibt so und so viele Händler, die musst du halt alle verlinken. Die Leute müssen ja mitbekommen, dass es das jetzt überall da und da gibt und so. Und da hat er mich schon an die Hand genommen. Ich fand es total gut. Und wie gesagt, diese Fanbox, das war alles andere als selbstverständlich, weil wir hatten das bis dato einfach nicht und der hat es nach kürzester Zeit, hat er gesagt, so und hier ist die Fanbox, brauchen wir, machen wir.
Ja, so war das. Ganz, ganz tolle Zeit, denke ich wirklich sehr, sehr gerne dran zurück und das war dann der Moment, wo ich gedacht, okay, jetzt ändert sich alles, jetzt haben wir doch die Chance, dass aus dieser Band etwas wird. Wir haben die Outfits geändert, war auch, finde ich, ganz, ganz wichtig in diesem Jahr. Plötzlich haben ein tolles Bild geschossen in Nürnberg auf diese, am Amplera, glaube ich, oder was, haben wir das Bild geschossen mit diesen Autoschlieren, Masken wurden neu. Es wurde alles einfach so, wie eine Band dann sein muss. Ja? Es war nicht nur dann gewollt, sondern auch wirklich auch richtig gut gemacht. Also zumindest für die damalige Zeit. Es hat sich ganz anders angefühlt als das alles, was wir vorher gemacht haben. Und an was ich mich unglaublich gerne erinnere, ist tatsächlich diese Chartparty, die sehr spontan war.
Südwelt.
Nee. Die Chartparty, das ist die Release-Party, von der du sprichst, und der kommen wir gleich.
Ah, ja, ja.
Aber an dem Tag, als es dann bekannt wurde, am Freitag, dass wir es wirklich in die Charts geschafft haben, und wir da doch total überrascht waren. Niemand von uns hat damit gerechnet. Wir haben natürlich davon so geträumt. Es war natürlich schon irgendwo für, ach, wäre schön, wenn sowas passiert, aber hey, das wird nicht passieren. So war irgendwie die Einstellung. Und dann ist es tatsächlich passiert. Und dann weiß ich noch, dass wir alle aus einem Freundeskreis innerhalb von zwei Stunden mobilisiert haben, zu uns ins Studio zu kommen und eine Party zu machen. Und wir haben die ganze Nacht durchgefeiert. Und ich habe mich gefühlt wie so ein scheiß Ozzy Osbourne, Alter, in den 70ern, der jetzt voll durchdreht, weil er jetzt gleich irgendwie ein Weltstar wird. So war irgendwie so die Gefühlslage in meinem, das war richtig. Und von jung bis alt, von alle, die uns so begleitet haben die letzten 10, 20 Jahre, ob sie mit Musik zu tun hatten oder nicht, da war irgendwie der Paul dabei, da war der Herbert dabei, das waren alles so. Ja, war tierisch. War echt eine schöne, schöne, schöne Feier.
Und ich erinnere mich eben an die Release-Party. War das aber auch über den Andi? Das war auf jeden Fall so eine Aktion vom Bayerischen Rundfunk. Also auch relativ fettes Ding, die bei uns in der Gegend eben auch einmal im Monat oder so sind die irgendwo ihre Veranstaltung hatten und uns dann noch eingeladen hatten. Und auch hier an dieser Stelle wieder mal großes Lob an unsere Fans, weil ich glaube, unsere Fans, die haben da ein Event aus diesem Südwild-Ding einen Event werden lassen, den die ganze Südwild-Crew so noch nie kannte.
Ja.
Die sind total durchgedreht, teilweise eben angemalt wie Nord, hatten ein Schlauchboot dabei, waren ultra laut, haben teilweise diese Aufnahmen oder diese Interviews gestört. Das war schon saucool.
Und die Moderatorin, die das gemacht hat, die wurde danach auch noch richtig berühmt. Die hat, glaube ich, bei ProSieben dann gearbeitet und so. Ich weiß aber ihren Namen nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich total aufgeregt war. Dass ich so unglaublich aufgeregt war, weil wir mussten ja dann live im Fernsehen ein Interview geben. Und für mich war das Horror, wirklich. Das war so eine der Urängste, die ich in meinem Hirn, in meinem Kopf hatte. So, wie kannst du, wir konnten ja alle kaum einen Satz gerade aussprechen, waren Bauern und mussten dann aber noch irgendwie pseudo-wichtig über unsere Songs reden, hatten aber irgendwie uns nicht zurechtgelegt und hatten einfach keine Erfahrung. Das, ja, vielleicht war das einfach so, wir hatten einfach keine Erfahrung darin. Und ich weiß, dass ich da, es ist wirklich, ich war so, dass der ganze Magen flau war, dass die Beine gezittert haben und so vor diesem Interview. Wir haben das alles doch halbwegs hingekriegt. Wir haben auch relativ okay gespielt im Fernsehen. Das war auch nämlich was dann auch live war. Damals waren die Songs.
Es war live.
Damals waren die Songs, muss man einfach sagen, auch schwieriger. Wir haben ganz anderes Songwriting. Die Songs waren viel schneller und viel riffiger so. Das war halt einfach damals unser Songwriting. Genau. Wir haben Stumm gespielt. Bei Stumm kamen die Leute mit diesem Schlauchboot rein. War auch eine irre Zeit.
Ja, voll. Das deswegen eigentlich, also lustigerweise, ich habe so total verpeilt vor zwei Tagen mir gedacht, Podcast, nächstes Jahr 2011. Und ich weiß auch nicht, ich dachte mir 2011
so unspektakulär,
war gar nichts
gell?
Los. Wenn
ja. Bei mir genauso.
Und dann wurde mir klar, es ist ja, wenn man vom Teufel spricht, erschienen.
Ja, es geht ja weiter. Ich weiß dann, habe ich das Wackelfestival, habe ich letztes Mal schon erwähnt, glaube ich, 2010 ging es los?
Oder? Das hast du schon erwähnt.
Okay.
Also aber ging natürlich auch 2011 weiter?
Wir gingen 2011 in die zweite Auflage des Wackelfestivals, unseres eigenen Festivals. Ich glaube sogar, dass es die Zeit gewesen sein könnte, in der wir uns langsam von Madmix, also Nord, West und ich, verabschiedet haben, wo zumindest die Entscheidung gefallen ist, dass wir diese Band beenden, unsere Coverband, was auch eine unglaubliche Einstellung in unserem Leben war, weil wir, wie gesagt, bis dahin irgendwie über viele, viele, viele Jahre Covermusik gemacht haben und davon gelebt haben und das einfach zur Seite gelegt haben, um uns komplett auf Hämatom zu konzentrieren. Wilde Zeit. Und dann gab es einen Tag im Juni 2011. Ich saß im Studio, ich saß damals, wie wir alle, wir waren damals noch viel jünger, die Familie, die Kinder waren kleiner, also waren viel weg, weil wir nicht so viel zu Hause. Und ich saß sehr, 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 sehr lange im Studio, meistens bis in die Abend-Nachtstunden einfach. Das war halt so mein Lebensrhythmus, wahrscheinlich deiner auch. Und bin eben im Studio und plötzlich klingelt das Telefon. Es ist Fichte, der Grafiker von uns, den wir auch in diesem Zusammenhang schon öfter erwähnt haben, und sagt, ey, Alter, was machst du Anfang August? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, was soll ich denn Anfang August machen? Hast du Bock auf Wacken zu spielen? Und ich, Alter, was? Ob du Bock hast, auf Wacken zu spielen? Und kein Scheiß, ich habe in dem Moment geweint. Ich hatte vor Rührung, vor Aufregung, kullerten mir Tränen aus dem Auge. Es ist nichts Besonderes bei Osti, weil ich einfach nah am Wasser gebaut bin. Aber das war so eine emotionale Nachricht, dass ich gedacht habe, Alter, was, wie? Wie Wacken? So, ja, ich habe gerade mit Holger Hübner telefoniert. Man muss dazu sagen, Ficht hat damals angefangen, Grafiken für Wacken zu machen, für Wacken zu arbeiten. Ja, genau. Und hat dann irgendwie eine Grafik abgegeben und hat sich mit Holger länger unterhalten und hat gesagt, ey, Alter, ich habe hier eine Band, die ist ganz geil. Wäre cool, wenn ihr sie spielen lassen könnt. Ja, wer ist denn das denn? Und gesagt, ja, hier, Hämatom. Ja, klar, kostet 500 Euro und dann können die das spielen. Also war, glaube ich, sogar so, dass wir dann zahlen mussten für irgendwie Technikpauschale. Ich weiß es nicht mehr, aber so ähnlich halb habe ich das auf dem Schirm. Haben wir ja vor kurzem, glaube ich, mit Flo in diesem Podcast schon erwähnt. Deswegen wollen wir das nicht wiederholen, was vor zwei Wochen schon gesagt wurde. Aber diese Nachricht kam eben 2011 und es war unsere allererste Wackenshow und wir waren alle. Also du bist dann, es war schon dann schon so, dass du nach Wacken bist, du finde ich ein anderer Musiker als vor Wacken.
Auf jeden Fall. Es ist der Ritterschlag. Es ist, mehr geht nicht. Und da spreche ich jetzt auch nicht nur von Deutschland, sondern es ist weltweit, würde ich sagen. Auch Metallica spricht von Wacken.
Ja.
Obwohl sie noch nie gespielt haben.
Ja, ja, ja. Ich habe übrigens, apropos Metallica, ich bin gestern über ein Reel gestolpert von James Hetfield. Ich guck mal nach. Oder kannst du schnell nachgucken, wie alt James Hetfield ist, während ich das erzähle? Na, du hast nur eine Hand, ne? Das ist natürlich fies.
Aber erzähl mal, ich versuch's.
Und ist was für ein Reel? Und
währenddessen stecke ich noch einen Stecker ein.
Genau, und das ist so ein Reel von einem Live-Metallica-Konzert von ihrer Welttournee, die sie jetzt hatten, und zwar, glaube ich, aus Göteborg. Und er sitzt so neben seiner Bühne. Ich kenne das bestimmt alle, die sich so ein bisschen für Metal und Metallica interessieren. Die Bühne ist in der Mitte, er ist so sechseckig. Und das heißt, die Band, bevor es losgeht, es gibt ja keinen Backstage-Bereich, es gibt keinen. Was denn das wurde, kein Backstage, das ist alles Mittelstage. Das heißt, James sitzt einfach neben der Bühne und wartet, bis das Intro kommt. Er raucht vorher eine fette Zigarre, das ist irgendwie so sein neues Ding. So eine fette Big Mama zu qualmen, bevor es losgeht. Und sitzt dann da mit geschlossenen Augen, konzentriert sich, die Leute außenrum rasten aus. Das Video beginnt, das Intro beginnt, er kriegt seine Klampfe umgehängt, steht auf. Und geht dann auf die Bühne und ich war höchst beeindruckt. Und obwohl mir Metallica am Arsch vorbeigeht, mittlerweile, was heißt am Arsch vorbeigeht, es ist halt, ja, es ist, sie begeisterte mich nicht mehr so, als sie mich irgendwie 10, 15 Jahre lang begeistert hat. Aber da habe ich mir gedacht, das ist schon eine große Band und ich muss sie schon noch einmal irgendwann sehen, weil James echt so unglaublich souverän rüberkommt in seinem Alter mit, wartet mal kurz, ich bin gleich da, mit
61 Jahre alt und der Typ ist eine Waffe.
Das ist eine Waffe.
Das ist, also...
Aber weißt du, was krass ist? Wir werden mittlerweile so alt.
Er hat auch ein Alkoholproblem und hat sich irgendwie fertig gemacht. Und ich stolper hier und habe deinen Arm gebrochen und das ist einfach eine Waffe. Wie der kann auch der Lars so drummäßig, er tut halt einfach da ihn begleiten, weil was er auch rhythmisch davor gibt, ich meine, was sagst du als Gitarrist, das ist doch unfassbar.
Ja, das ist rhythmisch unfassbar, das ist der Beste. Es ist eindeutig der beste Rhythmusgitarrist der Welt. Und man muss aber dazu sagen, dass er dann auch noch Gesang drüber setzt. Also zu dem, was er eh zockt, singt er auch noch drüber.
Was für ein Arschloch, ey.
Und sieht dabei, finde ich, auch verdammt gut aus. Ist auch jemand, der im Alter ein richtig ja, genau. gut aussehender Typ geworden ist.
Er altert wahnsinnig gut. Ja. Unfassbar, wirklich. Ja. Also wirklich, was für ein Arschloch.
Ich war da auf dem
und
Moment.
Und er war ja... Ich wollte nur sagen, der Plan war nicht, dass er Sänger wird, ne?
Ja, ja.
Ist das richtig?
Ja, Dave Mustaine war Sänger. Also, Dave Mustaine, der Megadeth gemacht hat, der war der Sänger von Metallica früher.
Und ich glaube auch, er war auch nie so der Dominante, ne? Das war
hat auch nicht so eine komische Stimme am Anfang. Seek and destroy!
Also ich möchte ihn so ein bisschen mit mir vergleichen, ganz ehrlich.
Ja.
Also immer so ein bisschen, eher so ein Sidekick.
Wäre einiges anders gelaufen in deinem Leben, hättest du das auch sein können.
Du, es ist noch nie zu spät.
Ja.
Es ist nie zu spät.
Ja, es ist noch nie zu spät. Das ist ein guter Spruch. Das muss man uns genauso merken. Es ist noch nie zu spät.
Scheiße.
Schade, dass wir keinen Song, momentan keine Podcast-Titel haben, weil es ist noch nie zu spät ist eigentlich auch ein großartiger Songtitel.
Es ist gut. Es ist noch nie zu spät. Hä? Ja, es ist noch nie zu spät, Alter.
Ich muss mir das schnell anschauen. Ich warte auf den Moment, in dem James Hetfield einfach mitten ins Stadion auf einem weißen Ross angeritten kommt, nichts anhat, außer einen Cowboy-Hut und eine Gitarre und dann auf die Bühne geht und spielt, Alter. Das ist schon, es ist ein Brett und es ist einfach echt eine große Band, die sich was erschaffen hat. Aber was ich aber sagen wollte, weißt du, was total irre ist? Hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, James Hetfield ist 61, hätte ich gesagt, Alter, das ist ein Opa, der hat jetzt genau nur 3 Jahre, dann ist er tot. Mittlerweile, in dem Alter, in dem ich bin, mit 45, denke ich mir, 61 ist saugeil, da hat er noch mindestens 10 gute Jahre. Das so, dass sich das so ändert, gell? Dass sich die Denkweise so unglaublich ändert.
Ja, aber irgendwie muss man sich ja auch auf das Ende vorbereiten. Und das muss natürlich in Stufen, in langsam passieren. Ich habe jetzt auch einen Film, ich wäre auch älter, so einen Film, so einen Rentnerfilm angeschaut mit Robert De Niro. Der ist, glaube ich, 10 Jahre alt, der Film. Und ich habe nachgeschaut, da war dann Robert De Niro wirklich 70 Jahre alt oder 71 Jahre alt. Und er spielt einen 70-Jährigen. Und auch das geht klar. Das ist, ich freue mich da immer mehr an, auch so in diese Richtung zu schielen. Also nicht immer Richtung, ich brauche jetzt irgendwelche Teenager-Filme. Nein, auch offen für Metallica mit einem 61-jährigen Sänger oder Robert De Niro-Filme, wo er dann eben über 70 Jahre alt ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, es ist noch nie zu spät. Haben wir noch irgendwelche Highlights? Achso doch, es gibt tatsächlich noch ein Highlight, das möchte ich schon noch sagen, in diesem Jahr. Das war unsere Wenn man vor Teufel spricht Tour. Das war im Endeffekt, also ihr habt das schon mitgekriegt, wir haben von Anfang an relativ viel und viel getourt, sind viel unterwegs gewesen, wir haben versucht, viele zu spielen. aber auch tatsächlich sehr, sehr oft sehr unerfolgreich. Und ich kann mich erinnern, dass die Wenn man von Teufel spricht Tour die erste war, die gezeigt hat, okay, es tut sich deutschlandweit irgendwas, zumindest so viel was, dass man anfängt, zumindest nicht mehr defizitär zu touren, dass da plötzlich sowas Ähnliches wie eine Gage dabei rausbringt, beziehungsweise, dass wir aufhören konnten, glaube ich, langsam Geld einzuzahlen auf unser Bandkonto und nicht mehr diese Band finanzieren mussten, sondern dass sie angefangen hat, sich selber zu tragen, ohne, sich selber zu tragen, ohne dass wir aber Geld verdient hätten. Ja. Davon waren wir immer noch zehn Jahre entfernt. Aber wir mussten zumindest nicht mehr zahlen dafür, dass wir in dieser Band spielen dürfen.
Ja, aber auf jeden Fall genau. Habe ich auch so abgespeichert. Die erste Tour, die echt Spaß gemacht hat, was die Zuschauer anging. Vorher hat alles immer Spaß gemacht, aber das mal, da ist so ein Zuschauerdurchschnitt entstanden, der zumindest die finanziellen Kosten der Tour tragen konnte.
Ja, ist genau das, was ich gerade gesagt habe.
Wollte ich einfach bestätigen.
Okay, ich kann mich sehr gut erinnern an den 21. Oktober 2011, als wir in Oberhausen gespielt haben. Es war noch nicht die Turbinenhalle, es war die ganz kleine Turbinenhalle. Ich glaube, das heißt sogar Turbinenhalle, es ist halt die kleine Turbinenhalle. Da passen irgendwie so 250, 300 Leute rein. Und da haben wir gespielt und wir gingen auf die Bühne. Und das Ding hat relativ voll ausgesehen. Also es waren so irgendwie 150 Leute und ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe das in meinem Kopf nicht auf die Kette gekriegt, warum das so viele Menschen sind. Ich sag, wie, warum? Also wir spielen jetzt in Oberhausen, Alter. Oberhausen. Also das war ja für uns damals eine Weltreise. So, wie kann man denn in Oberhausen spielen? Da kommen jetzt 150 Leute, um uns zu hören und wissen auch noch, was wir spielen, kennen die Texte. Das gibt es nicht. Ja. Das hab ich nicht auf die Kette gekriegt. Und so ging es auch weiter. Wir hatten einen unfassbar guten Gig in St. Gallen, was du dich da erinnern kannst. Legendäre Aftershow-Party. Osti oben ohne. Von Darmstadt kam Mein Land raus.
Ja.
Wir haben Ausdruckstanz zu mein Teil gemacht. Wir haben in Augsburg eine tolle Show gehabt. Wir haben in Ilmenau ausverkauft. Wir haben in Trockau gespielt, Osnabrück gespielt, Wunsiedel gespielt. Also es war wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Tour und zu dem Moment, an dem wir angefangen haben zu glauben, dass es was wird. Das waren meine Highlights 2011, wenn du noch welche hast, gerne.
Also ich möchte auf Mein Land kurz eingehen. Da hast du auch nicht nur oben ohne Kanat getanzt, sondern du hast auch eine wahnsinnig gute Choreografie gehabt. Du hast im Prinzip den suchenden Baywatch-Bademeister
Lindemann
gemimt, indem du
David Lindemann oder Till Hasselhoff.
Genau, indem du auch Ausschau nach Opfern oder Leuten hielst.
Flüchtlingen.
Damals noch keine Flüchtlinge, jetzt Flüchtlinge. Das war wirklich großartig. Da warst du dann auch alleine auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob das an dem Abend war. Alleine auf der Bühne und hast das vorgetanzt. Wirklich großartig. Irgendwann standen dann viele Leute auf der Bühne, weil sie einfach so angefixt waren von deiner Choreografie. Das war wirklich großartig. Ja. Hätte ich komplett
was
vergessen.
Ein bisschen wie super geil. Ja, weil was ein bisschen wie in so einem Musical. Weißt du, wo einer das Tanzen anfängt und irgendwie zum Ende des Songs stehen 16 Leute auf der Bühne und bewegen sich synchron zu Mailand.
Synchron, wirklich synchron zu Mailand mit dieser einmaligen Choreografie. Wir hatten noch die Aufnahmen für das 200. Konzert, DVD in Trockau, das ist mir noch hängen geblieben. Das war ein großes Ding für mich. Es war die erste Live-DVD-Aufnahme und wie es immer so ist, ich wollte so ein bisschen mich vor der Show natürlich fokussieren, Backstage. Der Backstage in der Trockau, da passen normalerweise würde ich sagen 10 Leute rein und vor unserer Show waren da würde ich sagen 70 Leute drin, alle haben gesoffen und geraucht, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen und habe mir dann irgendwann gedacht, ja scheiß drauf, wir spielen halt einfach die Show, was soll das mit diesem Vorbereiten, aber das habe ich in dieser Form vorher und nachher auch nicht erlebt, das ist mir voll in Erinnerung geblieben und was dabei auch rauskam auf dem oder wir haben bei Stay Crank den Song Spieglein veröffentlicht. Das war ein Song, der ist ein bisschen so, war meine Idee, da einen Song drüber zu schreiben. Er ging über Heidi Klum und Germany's Next Topmodel. Und dann wurde Heidi Klum, eine große Heidi Klum-Pappfigur in Trockau verbrannt. Und dann habe ich gemerkt, oh sorry, jetzt habe ich hier irgendwas losgetreten. Das war dann ein bisschen too much.
Das war genau, da hast du gemerkt zum ersten Mal, dass du so ein bisschen Macht in deinem armseligen kleinen Leben hast.
Vielleicht das einzige Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, wow, guck mal, das ist doch ein bisschen so sektenmäßig, du sagst was. Ja. Und es wurde
und sie
so, genau, es wurde so ein Selbstläufer. Aber das sind so meine großen Erinnerungen, Meilensteine, sagt man ganz gerne, zu dem Jahr 2011.
Wenn ein schönes, interessantes und wichtiges Jahr für uns, muss man wirklich sagen.
Ja, total. Ja. Und unterschätzt
okay, ihr Lieben, Vorhinein. Wir spielen den Abbinder noch zu 11, Entschuldigung, nicht 11, sondern 20 Jahre Hämatom und widmen uns danach der Playlist. Bis gleich.
Wir sind keine Band, wir sind eine Familie. 20 Jahre wie im Rausch. Scheiß auf den Trend, wir sind hier, wir sind viele.
So, willkommen zur Playlist, ihr Lieben, Beichtis und Beichtinnen. Es gibt eine Playlist namens Aftershow-Playlist, die findet ihr bei Spotify. Und da fahren wir jede Woche Songs drauf, die uns berühren, kicken, die wir scheiße finden. Wir kurz mal abgefeiert hören wollen. Es gibt tatsächlich gerade diese Woche, ich habe jetzt gar nicht geschaut, was 2011 so los war, aber ich habe so zwei Songs. Nee, eigentlich habe ich nur einen Song. Es ist der Song der Aftershow-Party bei Metal Fight Club in Würzburg gewesen. Es ist Team Scheiße mit dem Song Mittelfinger. Alle meine Finger sind Mittelfinger. Den Song würde ich gerne auf die Playlist tun. Und dann ich habe jetzt keinen Bock auch zu gucken, was 2011 los war. Weil ich im Jetzt, hier und jetzt lebe, nicht in der Vergangenheit, verstehst du?
Finde ich gut. Das heißt, ich komme gleich zu meinem Wunsch. Ich war dann am Sonntag in einer sehr melancholischen Stimmung und ich kann nicht gar nicht sagen, über welchen Weg ich über diesen Song gestolpert bin oder über diese Band gestolpert bin, habe ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber habe reiner Zufallsfund einen richtig schönen, melancholischen, tollen Song gefunden. Er stammt von der Band The Pineapple Thief. Es könnte sein, dass es irgendwelche Zusammenhänge zu The Porcupine Tree gibt, aber das werde ich euch vielleicht dann das nächste Mal berichten. Oder ihr recherchiert es selbst. Und der Song, das ist ein neuer Song, heißt All Because of Me. Ich weiß nicht, über was es in diesem Text geht. Das erste Mal lasse ich diesen Inhalt dieses Titels an mich heran. Ich habe ihn immer nur so musikalisch gehört und frage mich jetzt wirklich so ein bisschen, um was es geht. Es ist so ein selbstverliebter Song, es würde ja gar nicht zu mir passen, aber musikalisch hat mich das mitgerissen, habe ich sehr oft angehört und möchte ich euch nicht vorenthalten.
Gut, das war's. Wir läuten die Glocke zur letzten Runde.
Letzte Runde.
Ja, das war er schon wieder. Das war der Podcast, der Beichtstuhl des Tages, 29. Oktober 2024. Wahnsinn, dass das Jahr fast schon vorüber ist. Das muss ich einfach wieder feststellen. Zum einen. Zum anderen möchte ich noch ganz kurz abschließend mit dir über ein Thema reden. Ist im Hause Süd auch die Aufregung auf Halloween so groß? Hast du Halloween-begeisterte Kinder?
Von den 17 ist eigentlich nur noch eins übrig geblieben, dass ich da so ein bisschen begeistert dafür. Das hatte aber letzte Woche schon zwei Halloween-Veranstaltungen in Schule und Hort. Und bei den Größeren ist es so eher durch. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt einfach mitnehme nach Kaiserslautern. Aber das will ich dann euch doch ersparen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir noch einen Kürbis schnitzen. Also wir haben Kürbisse rumliegen, das sollte man machen. Macht auch mir ein bisschen Spaß. Ich habe auch gestern zum Beispiel ein bisschen mit dem einen Kind gemalt. Ihr wisst alle, ich kann ganz schlecht malen. Spaß macht's mir trotzdem.
Finde ich nicht. Ich finde auch, weißt du, was 2011 rauskommt für ein Album?
Was denn?
Xoxo von Kesmer.
Oh, das ist krass.
Da müssen wir leider noch was draufhauen.
Dann hau ich noch Der Druck steigt drauf.
Der Druck steigt, Alter. Das Ding hat uns, das hat uns wirklich geprägt.
Ja, ja, ja.
Ne? Das Album hat uns wirklich sehr, sehr, sehr geprägt. Lief in über zwei, drei Jahre jedes Mal nach jedem Konzert.
Es könnte auch sein, dass ich es zum Beispiel erst 2012 entdeckt habe. Also ich wusste, dass es rauskommt und dass alles okay ist, aber dann diese Größe dieses Albums, das kam bei mir leicht verzögert.
Ja, ich wollte gerade zurückgehen. Zum einen zu Zombieland. Ich habe mir überlegt, dass ich bei Zombieland als Freddy Krüger verkleidet spiele. Was hältst du davon?
Finde ich super. Man kennt dich so, man liebt dich so. Ich muss mir noch was ausdenken. Vielleicht schnitze ich ja aber heute einen Kürbis, den ich dann trage.
Rosa wird Deadpool sein? Deadwoman sein? auch ein großartiges Outfit. Ich würde mich, das ist mir jetzt gerade eben so spontan eingefallen, vielleicht bin ich echt Freddy Krüger. Das zum einen, und zum anderen wollte ich nochmal ganz kurz zurück zu Halloween. Ich habe eben auch ein Kind, das die Begeisterung für Halloween entdeckt hat, und es ist Wahnsinn, was hier Halloween-mäßig abgeht. Es ist wirklich Wahnsinn. Es wird sich jeden Tag mehrmals geschminkt. Also Probe geschminkt.
Krass.
Ja. Es wurden hier Halloween-Candy-Maschinen gebastelt. Es mussten Heißklebepistolen gebaut werden. Es wurden eigene Candy-Maschinen gebastelt. Der ganze Hauseingang draußen ist dekoriert wie bei den Amis in 12. Generation. Es werden nur noch schaurige Filme geguckt. Es wurde extra in Beetlejuice jetzt gegangen. Teil 2, damit man sich so ein bisschen einstimmt. Ich werde, glaube ich, heute mit ihr Gremlins gucken. Habe ich schon ewig lang nicht mehr geschaut, Gremlins, aber ich glaube, finde ich ein perfekter Film eigentlich. Es ist so ein Teenie-Horrorfilm, der schon klar geht. Zumindest finde ich das. Oder habe ich so in Erinnerung? Ich hoffe, dass es auch so ist. Also ich finde es irre, wie groß dann die Begeisterung dann doch ist für Halloween. Ich habe mich ja jahrelang dagegen gewehrt und habe da wie alle scheiß Ami-Fest. Ist mir wurscht, wenn die Kinder dran Spaß haben, sollen sie es haben. Irgendwie ist es ja total witzig, dass man sich irgendwie so gemeinsam an einem Tag im Jahr gruselt. Das ist so irgendwie so meine Erkenntnis dieses Jahres. Ich habe das noch nie so präsent gehabt wie dieses Jahr, und das ist irgendwie, finde ich, schön.
Ich finde es auch voll schön. Ich habe, glaube ich, ein bisschen schneller umgeschalten. Vielleicht habe ich mir auch nie gedacht, scheiß Amis. Also scheiß Idee aus Amerika. Weil letztendlich, weißt du, wenn die Kinder Dinge basteln, wenn die motiviert sind, sich zu schminken, dann ist es doch eine saugeile Sache. Gerade in dieser normalerweise wirklich sehr tristen Jahreszeit. Ja. Das ist doch super cool.
Ja, absolut. Und Sie könnten die AfD wählen. Machen Sie nicht, Sie gruseln sich aber und basteln Horrormasken und so. Bin ich voll bei dir.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Mensch.
Ja, ansonsten war es das von mir, vielleicht auch von uns. Ich freue mich sehr, heute noch ein bisschen zu chillen. Ich gehe vielleicht jetzt noch in den Wald, sammel Pilze und mache mir dann eine Pilzsoße.
Oh, muss ich aber beeilen. Also hast du eine fette Taschenlampe.
Ich muss mich wirklich beeilen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Genau, das zum einen. Nö, es gibt nichts zum anderen. Ich möchte das jetzt tun und werde dann ein bisschen chillen heute. Morgen haben wir Fotoshooting und Mittwochabend geht es schon bereits in den Nightliner und wir fahren nach Kaiserslautern und spielen dort ein hoffentlich sehr, sehr schönes Konzert. Freue mich, wird eine schöne Woche.
Ja, wird echt eine schöne Woche. Ich werde heute noch in den Zug steigen. Wir sehen uns morgen auch. Wir haben so ein paar Dinge geplant. Da dürft ihr auch wieder gespannt sein.
Fotoshooting, habe ich ja gerade gesagt.
Wir unterhalten euch immer weiter. Habe ich nicht zugehört. Ich werde, glaube ich, am Mittwoch, muss ich mal schauen, da bin ich dann in Franken, da vielleicht möchte ich da irgendwas unternehmen. Achso, und im Zug, da habe ich mir gedacht, da gönne ich mir heute einen Film. Jetzt hast du mich so ein bisschen mit Zombie-Filmen, mit einem thematisch passenden Film, das hast du mich jetzt gerade so inspiriert. Vielleicht setze ich mich echt im Zug, male mich auch vorher an und schaue mir irgendeinen so einen Gruselfilm an. Das wird auch wieder lustige Sache.
Entweder, Scream, ich kann Scream empfehlen, ich habe Scream schon lange nicht mehr gesehen, ich habe voll Bock auf Scream, aber meine Tochter ist noch zu klein für Scream. Für Scream ist sie noch zu klein. Sie hat aber total Bock drauf, Freundinnen schauen das auch schon.
Ja, eben.
Ist auch so ein Teenie-Ding. Würdest du sagen, geht klar, Scream?
Ja, also ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, aber das ist doch eher lustig und bescheuert.
Ja, vielleicht versuchen wir es wirklich, weil da habe ich voll Bock drauf. Ich finde, das war ja wirklich, die hat damals, sorry, jetzt bleiben wir noch 2 Minuten drauf, auch wenn wir schon lange drauf sind. Aber das hat damals, finde ich, das hat damals einen Hype ausgelöst. Scream 1 hat damals einen Grusel-Hype und so. Das waren dann die Universitäten-Horrorfilme, die dann, also ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so, Scream, dann gab es aber noch irgendwie 2, 3 Blair Witch Project und so, das war alles so ähnliches Alter, die Kinder, also junge Erwachsene, 21 Jahre alt, haben das erste Mal einen Führerschein und dann passieren Dinge. Und ich weiß sogar, als wir Mad Mix gegründet haben, war dieser Film so in und wir haben damals nach einem Namen gesucht und wir wollten uns Scream nennen. Wir wollten so heißen, und es wäre ein total guter Name geworden. Als ich mich unterhalten habe mit meiner Tochter und ich ihr das erzählt habe, habe ich gedacht, Alter, ist das ein guter Name, Scream. Und dann diese Maske auch so übernehmen, weil es war eine Coverband, da hast du halt auch alles andere gecovert, nicht nur die Musik. Ich finde, Scream wäre ein super Name gewesen.
Ich muss auch sagen, an dieser Stelle, Ihr hieß ja Madmix und ich habe, glaube ich, 10 Jahre über diesen Namen nachgedacht. Ich habe ihn nicht verstanden.
Ja, das ist der verrückte Mix, Alter. Das ist mega bescheuert.
Ich hab's.
Einer der beschissensten Namen ever, ey.
Liegt auch an mir, aber ich hab nicht verstanden. Weil er so auf der. So, ja doch. So. Mir fehlt das Wort. Ja. Hier klingelt der Wecker. Ich weiß gar nicht warum. Weil es 16 Uhr ist. Was muss ich machen um 16 Uhr? Ich weiß es nicht. Es ist meine Aufstehzeit. Ich bin doch schon wach. Warum klingelt der Wecker trotzdem? Aber gut, dass du es sagst. Ich werde auch noch ein paar Klamotten einpacken. Ich werde ein bisschen Kunstblut einpacken. Weil ich komme ja nicht mehr nach Hause vor Kaiserslautern. Wird schön, wird lustig. Und ja, ey, von meiner Seite, ich jetzt auch.
Gut, dann habt eine schöne Woche. Wir sehen uns in Kaiserslautern. Osti hat euch lieb.
Wie immer bedanke ich mich für eure Geduld, fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit. Feiert schön Halloween. Und für alle, die eben nach Kaiserslautern kommen, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.